Wenn ihr heute die 110 wählt, dann kommt ihr nicht bei der Polizei raus, sondern beim Videospielfreunde-Podcast. Ich bin der Dennis und ich begrüße... Was ist denn, Chris? Was willst du schon wieder hier? Hä? Was
Ach, jetzt verstehe ich das Synonym. Das tut gerade weh. Also für mich tut's weh, nicht für dich, keine Sorge.
Bist du gerade offiziell ein bisschen dumm?
Ja, gerade offiziell ein bisschen dumm.
Aber Carsten, du hast verstanden, ne? Carsten ist ausgestiegen.
Ich bin raus. Ich habe immer noch Jetlag.
Okay, dann starten wir noch mal ganz entspannt. Hallo Chris, hallo lieber Carsten. Hallo. Wir machen heute, weil Chris die ganze schöne Einleitung völlig verkackt hat bei unserer neuen Folge. Ja. Natürlich komplett chaotisch und wir wieder rein. Aber Carsten, mal direkt eine Frage an dich. Welche Rufnummer wählst du denn in Japan, um die Polizei zu rufen?
Tatsächlich auch die 110.
Ah, okay. Toll, jetzt dachte ich, wir erwischen dich oder kriegen eine richtig coole Antwort, aber es ist voll langweilig.
Nee, ja. Ist das nicht, ich glaube, außer in den USA, da war es irgendwie eine andere Nummer, 911, ne?
Ja.
Ja, die Amis hier, müssen wir anders haben.
Besser als der 911?
Ja.
119 wäre blöd gewesen.
Ja.
11. September.
Okay.
So, ihr Lieben. Herzlich willkommen nochmal in die Runde. Wir haben heute wieder einen schönen bunten Strauß. Nein, kein Potpourri.
Diesmal not yet, Kameraden.
Die Peniswitze gehen schon los. Ja, wir haben einen schönen bunten Strauß.
Wir haben einen schönen bunten Strauß an Themen. Und zwar wird uns einmal der liebe Carsten von seinem Trip nach Tokio erzählen. Wie viele Durchfallmedikamente hast du genommen? Gar keine, ne?
Gar keine. Das ist nicht Asien, so wie man sich es vorstellt. Japan ist ein Kosmos für sich.
Das haben wir auf den Fotos gesehen, aber da wird der Carsten gleich ein bisschen was von erzählen. Und das andere Themengebiet, was wir heute mit euch bearbeiten werden oder genießen werden, ist letztendlich nur und zuletzt gespielt, weil ich glaube, da kommt einiges zusammen. Ich hoffe nicht, dass ich einen Monolog halten muss.
Nee, wieso
ich
nicht?
Hoffe nicht. Also, weiß ich nicht.
Ich habe ja auch diesmal was mitgebracht für zuletzt gespielt. Erstaunlicherweise.
Ich habe auch einen echten Hasen zu Hause.
Carsten hat, weiß ich gar nicht, was gespielt. Der hat ja.
Ja, der muss was gespielt haben.
Weitreisesimulator gespielt.
Nein, ja, der hat doch. Der war unser Kartläden. Aber egal, fangen wir an. Chris, dann erzähl. Komm, schieß los. Was hast du jetzt gespielt und welche Themen hast du?
Also, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt. Da ist ja dieser Steam Next Fest gewesen. Beziehungsweise auf Deutsch heißt es Spielevorschau. Voll der geile Name. Ich hätte es auf Next Fest gelassen. Und da habe ich drei Spiele ausprobiert. Atomic Exile, Breaching Harkon und den World Bull, Parking World. So, da ist kein Simulator in dem Namen drin. Was denn?
Warum haben die Namen nicht eingedeutscht? Das wäre doch viel sinniger gewesen, als das Next Fest einzudeutschen. Das kriegt ja kein Mensch ausgesprochen.
Ja gut, das sind jetzt die Spiele.
Ja, übersetzt doch mal bitte.
Da gibt es keine deutschen Versionen davon.
Wie hieß der erste?
Atomic Exile.
Okay, das ist ja, okay. Der andere war?
Breaching Harkon.
Breaching Harkon.
Das atomare Exil, das klingt auch ein bisschen doof, ne?
So. Ja. Breaching, hat das mit Harkon zu tun?
Nee, von gar Dune?
Und das dritte?
Von Parking World halt.
Das ja, ist das
Spiel, wo Senat
auch einfach für die PR ist. Das nicht das Spiel von Senat?
Genau. Ja, der Senat. Grüße gehen raus, stimmt. Genau.
Genau. Oder von Senats neuem, wie auch immer, Studio, wo er jetzt irgendwie arbeitet. So habe ich das
genau. Da macht er die Marketing-PR-Sachen und sowas.
Genau.
Super, wo ist unser Exklusivcode gewesen?
Senat? Hallo, es ist die Demo gewesen. Das Spiel ist noch gar nicht erschienen. Das
ist jetzt hier wieder Klinkputzerei.
Schreibt ihm jetzt eine WhatsApp und fragt den, ob der noch einen Zaun hat.
Der noch ganz frisch im Kopf.
Ich muss mir wie der normale Pöbel den Scheiß aus Steam als Demo
Auf jeden Fall habe ich die drei Spiele ausprobiert. Ich gehe erstmal zu Parking World. Ich habe es ja damals auf der Gamescom mal anspielen dürfen. Da ist man direkt ins Spiel reingeworfen worden und man durfte halt seinen Parkplatz da bauen. Jetzt fing das Spiel mit einer kleinen Story so gesehen an. Man muss da einen Parkplatz für ein Festival einrichten und bauen. Irritiert hat mich das, dass man plötzlich auch in der Ego-Perspektive herumlaufen kann, dass da sowas wie ein Roboter ist, der dich unterstützt. Das ist plötzlich sehr storylastig gewesen. Also ich bin tatsächlich irritiert gewesen auf einmal. Und es war nicht das, womit ich gerechnet. Ich habe gedacht, ich werde direkt reingeworfen auf irgendeine Fläche und ich darf dann jetzt anfangen, meinen Parkplatz zu bauen.
Also City Skylines-mäßig.
Ja, ja,
nur genau. Als Parkplatz bauen.
Genau, genau. Nur
so war es halt damals auf der Gamescom.
Bitte?
So war es auch auf der
Gamescom. So war es auf der Gamescom, genau. Gut, man hatte halt nur wirklich einen kleinen Teil davon gespielt und das, was ich jetzt optisch gesehen habe, hat sich wieder sehr stark unterschieden zu dem auf der Gamescom im positiven Sinne. Wie gesagt, es hat mich die komplette Neustrukturierung des Einstiegs komplett irritiert. Dass die Ego-Perspektive, finde ich, ist total unnötig, aber so, dass das andere dann, dass die Plätze bauen und die Einfahrt und das Ganze dann managen. Sehr weit bin ich jetzt nicht damit gekommen, weil ich muss halt zugeben, so lange habe ich es jetzt auch nicht gespielt, aber ich habe es halt mir dann angeschaut und so. Der erste Eindruck war tatsächlich, nachdem ich den Schrecken überwunden habe, recht positiv. Ist auf jeden Fall was für Leute, die dann gerne mal was bauen, konstruieren und sehen, ob es funktioniert. Also sowas spiele ich auch manchmal ganz gerne, sei es hier City Skylines oder Transport Fever. Schauen wir mal. Also könnte was werden. Kann ich jetzt nicht beurteilen.
Mich schreckt diese ganze EU-Nummer jetzt so ein bisschen ab. Also damals, was wir gesehen haben, war irgendwie ja, Sandbox-mäßig so, ja, bau genau. Parkplatz und guck, dass das Parkplatzsystem funktioniert. Also dieses Mikromanagement-Parkplatz, das ist ja schon umfangreich. Als kleine,
das immer noch so? Ist das
ja, nicht? Pass auf, als kleinen Exkurs. Hier oben bei uns im Stadtteil ist ein Marktplatz. Dieser Marktplatz existiert nunmehr, seitdem ich denken kann, 40 Jahre und länger. Auf diesem Marktplatz
wurde... Du kannst das seit 10 Jahren denken.
Ja, auch. Der hat immer funktioniert als Parkplatz. Und die Leute sind draufgefahren, quasi man hat wie so ein U drumherum geparkt und in der Mitte, ich sag mal so 2-2 immer, hat alles funktioniert. Wenn der leer war, ist man mal links draufgefahren. So, hat 40 Jahre oder 39 Jahre gut funktioniert. Jetzt hat hier in Deutschland, wo eigentlich nichts mehr funktioniert, kam natürlich wieder irgendeiner auf die Idee, da könnten wir ja ein Einbahnstraßensystem einführen auf diesem Marktplatz. Ich meine, die Zufahrt ist einfach mal 30, 40 Meter breit und dann ist da ein Platz. Und seitdem haben die jetzt 8-9 Schilder aufgestellt und es ist nur noch Chaos auf diesem
Parkplatz. Echt? Ich habe die gar nicht gesehen. Seit wann stehen die?
Rechts steht Einbahnstraße und links steht nicht, darf nicht reinfahren, Schild. Jetzt kommst du dann aber angefahren von unten, fährst wie immer so leicht geschnibbelt da drauf.
Ja.
Da kriegen die Leute einen Anfall.
Oje. Muss ich mal drauf achten nächste Mal.
Ja.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Aber das meine ich mit Überregulierung und so ein Parkplatz... Mikromanagement kann spannend sein, weil es ja auch teilweise Dinge gibt, die funktionieren. Und wenn du sie zu überregulierst, funktionieren sie plötzlich nicht mehr.
Ja, es wird sich zeigen, ob die Ego-Perspektive eine gute Idee war. Ich, wie sie gesagt, persönlich finde nein. Aber naja. Dann habe ich, wie gesagt, die anderen beiden gespielt. Die habe ich mir echt angeschaut, weil die halt dem Spiel, was ich baue, sehr ähnlich sind. Das heißt, das ist Top-Down mit Figur, die dann hoch, runter, links, rechts laufen kann. Mit Waffen einsammeln, ballern, schießen. Ich fasse jetzt beide Spiele mal zusammen. Das eine ist halt, du rennst durch Levels und ballerst. Das andere scheint sehr storylastig zu sein. Also das Atomic Exile ist das storylastige und das Breach in Harkon war irgendwie sehr simpel, es war einfach nur eine Kachelkarte, dort standen Container, die dann zu Levels aufgebaut, vielleicht war es nur für die Demo so zusammengebaut, damit man überhaupt was ausprobieren konnte. Und los geht's. Da war das in beiden Spielen war das Waffenfeedback tatsächlich ziemlich gut, also das haben die echt gut hingekriegt.
Ich schaue mir gerade das Menü an von Tommy Exile,
ja.
So die Grafik ist ja natürlich sehr rudimentär, ja, pixelig, ja, aber irgendwie sind die Waffen cool designt, haben so ein bisschen UFO- und XCOM-Flair so.
Ja, genau. Auch mit dem Inventar und dem ganzen Kram kannst du auch Waffen zusammenbauen, verändern. Das ist in der Sicht eine echt coole Sache. Auch die Beleuchtung in dem Spiel ist sehr cool. Es gibt Fahrzeuge, die man fahren kann. Das sieht alles ziemlich cool aus. Ich bin jetzt, wo ich die beiden Spiele gespielt habe, bin ich tatsächlich ziemlich froh, dass ich auf eine isometrische Ansicht gewechselt bin. Auch wenn die ziemlich beschissen ist zu machen, aber egal, irgendein Tod muss man ja sterben, weil die Spiele sind jetzt nicht isometrisch, sondern in 90-Grad-Winkeln halt alles aufgebaut.
Ich halte nur die Namensfindung von Atomic Exile als kontraproduktiv, da es ja ein Fahrradhersteller gibt, die genau so ein Modell auch haben.
Und Atomic Exile Fahrrad? Mhm. Ja gut, das ist jetzt, glaube ich, ich glaube nicht, dass jetzt der eine Firma die andere jetzt platt machen wird, deswegen. Also hoffe ich mal nicht.
Und ich finde, es ist vom Namen her, ist Atomic und dann gab es Atomic Heart und so. Ich weiß nicht, ich finde immer so, ja, aber es muss ja jeder für sich.
Ja, sowieso.
Kleine Story nochmal am Rande dazu. Ist genauso wie damals, als Michael Bulli Herbig das Rockstar-Spiel Bulli verklagen wollte in Deutschland, weil sein guter Name damit ja in den Dreck gezogen werden könnte, worauf alle Gerichte und Rockstar herzhaft gelacht haben und niemand hat ihm Gehör geschenkt.
Dieses also das Bulli-Spiel soll ein richtig gutes Game gewesen sein. Ja, es
ist auch ein richtig gutes Game, was Spiel gewesen sein, genau. Viele übersehen haben in diesem ganzen GTA-Hype.
Ich habe es bei Game 2 mal gesehen in einem Bericht, im Ausgegraben und mir daher so gedacht, ey, das Ding hätte uns sicherlich auch richtig, richtig viel Spaß gemacht damals.
Ja, mir hat das Spaß war halt gemacht. GTA in der Schule, ne? Gespielt. Ja, genau, so ein bisschen so GTA gemixt mit, ich weiß nicht, Anleihen von den Simpsons, also alles so durcheinander gemixt, so ein bisschen, ne? So.
Ja, okay, jetzt komme ich auch noch mal kurz zurück zu den beiden Spielen. während Atomic Exile auch so Überlebensmechaniken hat, hat Breaching Harkon loslaufen, ballern, sehr arcade-lastig das Ganze mit Waffen-Upgrades und so weiter. Tatsächlich denke ich so ein bisschen, okay, vielleicht kann man sich das eine oder andere Feature da mal doch ein bisschen abgucken. Aber ich will da doch schon was Eigenes entwickeln.
Aber wie gesagt, du weißt doch, gut geklaut ist besser als schlecht selbst gemacht.
Definitiv. Ich habe ja schon so einige Sachen geklaut und ich hoffe mal, dass ich ganz gut klaue. Grafisch finde ich natürlich, also das Atomic Exile finde ich grafisch wirklich, sieht voll toll aus. Wenn ich mir jetzt dort in die Nähe kommen würde, wäre schon toll. Aber egal, das ist jetzt, erstmal muss ich die Spielmechaniken vernünftig hinkriegen. Und wie gesagt, ich habe mir die beiden Spiele definitiv angeguckt, eben weil die halt dem von mir sehr ähnlich sind. Ich will auch gucken, was die anderen so machen. Und sowas kann man dann immer so schön machen, weil dieses Steam Next Fest ist halt für alle Indie-Entwickler gedacht. Das etwas doofe ist, weil ich habe natürlich dann auch geguckt, was sind die Voraussetzungen, um sich da anzumelden. Man darf ein Spiel nur ein einziges Mal einreichen. Das heißt, das Steam Next Fest ist jedes halbe Jahr. Und du, wenn ich zum Beispiel sage, ich reiche das jetzt im Sommer ein, dürfte ich das nächste im Herbst dann nicht mehr einreichen. Mhm. Einmal. Das heißt, man muss sich dann wirklich sicher sein, die Version möchte ich als Demo den Leuten dort wirklich präsentieren. Und in meinen Büchlein, wo ich meine Ziele stehen habe, habe ich auch drin stehen, dass ich das auch irgendwann mal dort zeigen möchte. Aber da muss ich mir genau sicher sein, wann und überhaupt und wo und bla bla bla.
In welchem Fortschritt.
In welchem
Stadium, ne, quasi.
Ja, genau.
Du das präsentieren möchtest.
Ja. Ziemlich cool. Voraussetzung ist natürlich, dass die Spiele bei Steam gelistet sind und nach dem Next Fest veröffentlicht werden, aber das ist alles nicht das Problem. Coole Ideen haben beide Spiele. Das Atomic Exile hat tatsächlich ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil also dieser Story-Teil halt mit dabei ist, mit Handeln und Dialogen und so weiter, was bei diesem anderen jetzt nicht der Fall war. Da war einfach nur losrennen, ballern und fertig. Und das war mein zuletzt gespielt.
Du hast so gar nichts mehr gespielt?
Nein, ich habe überwiegend die Zeit damit verbracht, an meinem Spiel zu sehen, von dieser 2D-Top-Down-Optik auf isometrisch umzusteigen. Das kostet aktuell relativ viel Zeit, wobei ich weniger das Spiel entwickle, sondern eher an Photoshop sitze und dort zeichne. Ich habe jetzt, damit ich nicht immer wie so ein Affe so vorm Dingens sitze, habe ich mir jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch bestellt. Ich weiß, das Gestell dafür zumindest, und da kommt meine Arbeitsplatte drauf, damit ich im Stehen arbeiten kann. Damit verbringe ich halt letztendlich meine meiste Zeit.
Wäre denn nicht für dich eigentlich auch nochmal Thema höhenverstellbarer Schreibtisch eine Idee?
Habe ich doch gerade gesagt.
Ach so, ich habe verstanden. Naja, alles gut, das kam kurz. Ich hatte verstanden, dass du das daneben packst.
Ach so, nein, das ist, also ich habe das Gestell gekauft, das ist ohne Arbeitsplatte. Du kannst
ja jetzt, Entschuldigung, genau. Ja.
Und da kommt dann die Arbeit, weil ich habe ja eine recht große Arbeitsplatte verhältnismäßig und die kommt dann da drauf und dann
kommt der ganze Klamm. Ja, alles gut. Falsch verstanden.
Weil ich habe das auf der Arbeit gemerkt, wenn ich da stehe und arbeite und wenn ich dann hier stehe und zeige, ist ja einfach Der Rücken, ne? Also.
Und was halt cool ist, du kannst auch mal, wenn du malst, ich mache mir auf der Arbeit teilweise den Schreibtisch so bis auf Kinnhöhe, so, ne? So. Und dann lege ich mich so ab und mal quasi so im halb drauf liegen. Das ist auch ganz
angenehm. Ja gut, du bist nochmal 10 cm kürzer als ich. Da wird das, also ich habe schon einen geholt, der höher geht als Standard.
Ich kann auf der Arbeit mit meinem Stuhl unter meinen Schreibtisch durchfahren, weil ich habe mir schon mal eine Decke drüber gelegt und ein Zelt gebaut.
Ja, stimmt, das mal erzählt. Wird bei mir nicht klappen, weil der ist doch zu den Tisch, den
ich habe. Ja, stimmt, sehr hoch. Ja, zuletzt gespielt, ich übernehme mal, weil ich glaube, dass Carsten dann nämlich auch sein zuletzt gespielt mit dem Tokio-Trip verbinden wird. Ich habe aber jetzt ganz ehrlich ein Problem, denn ich habe irgendwie gerade nicht so richtig Bock auf Monolog. Und ich weiß nicht, du hast es auf keinen Fall gespielt, Chris.
Nee, definitiv nicht.
Carsten, weiß ich nicht.
Das ist die Frage, was ist es?
Final Fantasy VII Rebirth.
Nein, aber ich habe...
Ja. Du hast das Remake aber gespielt, ne?
Auch nur angespielt. Oh. Ich hatte keine Zeit. Ich hatte bis heute keine Zeit, mich damit irgendwie zu beschäftigen.
Also, ich würde jetzt mal an die Hörer da draußen und Hörerinnen da draußen und Hörer es ist, Folgendes sagen, dass ich definitiv jetzt für den Teil, den ich jetzt gerade angespielt habe, beziehungsweise Final Fantasy VII Remake, Spoiler raushaue. Ich meine, das Spiel ist jetzt seit 8 Monaten draußen.
Ja,
also ich habe das Spiel ja release-mäßig gekauft. Ihr wisst selber, Final Fantasy VII ist einfach mein Game. Es lag jetzt bis vor 3 Tagen oder bis Freitag. Ich wollte Freitag eigentlich mal kurz anfangen, ging aber nicht. Samstag, und dann habe ich Samstag, weil ich zu Hause war, weil es nicht so gut ging, habe ich das Ding installiert und habe angefangen. Wo fange ich am besten an? Also ich habe jetzt 26%. Es gibt ja immer bei PS5 gibt es ja jetzt mittlerweile diese Kachel, die dir den Fortschritt anzeigt von der Hauptstory. Ich habe von der Hauptstory jetzt 25% geschafft und erspielt. Habe aber schon 26 Stunden in das Spiel investiert. Das könnt ihr mal sehen, wie viel nebenbei drumherum ich da so tue. Und es macht mir einfach Spaß, weil es doch anders ist, als ich es gedacht und erwartet hatte. Also, wie soll ich das sagen? Final Fantasy VII Remake war ja doch cool, hat aber doch irgendwie die ganze Zeit damit gespielt, dass sich doch alles verändern wird und durch die Mäuren und keine Ahnung. Also das Ende suggeriert ja ganz andere Thematiken. Und eigentlich ist Rebirth aktuell bis zu dem aktuellen Punkt, wo ich gerade bin. Also Carsten, um dich einzuordnen, du fängst an in Calm, den Weg von Midgar nach Calm nicht, sondern du bist quasi in Calm und dann kommt ja in dem Originalspiel die Chocobo Farm, dieser Sumpf, diese Methylmine und dann fährst du, glaube ich, an Fort Condor vorbei und bist in diesem Fischerdorf und gehst nach Junon hoch. Ne? So, grob. Den Bereich für diesen kurzen Step, ich sag mal, es sind im Originalspiel, sind das 3 Stunden, 4 Stunden? Nee, doch, oder? Dafür habe ich jetzt halt 25 Stunden gebraucht.
Boot, ja.
Es gibt aber so viele Dinge, die ich mir anschaue, die ich genieße, Feinde, die du findest. Und was ich damit sagen will, ist, Final Fantasy VII Rebirth ist bisher in diesem Bereich, den ich gespielt habe, das viel bessere Remake, als es das Remake war. Weil das Spiel hält sich bis auf ein paar kleine Dinge unfassbar ans Original, was total Spaß macht. Ja, du kannst darüber streiten, ob es jetzt ein Ingame-Kartenspiel gebraucht hat. Ich finde das Kartenspiel, was da drin ist, extrem gut umgesetzt. Es ist so ein bisschen auf dem Niveau. Ich meine, das beste Kartenspiel war, glaube ich, damals bei Final Fantasy VIII und Final Fantasy IX. Die waren ganz gut. Aber korrigier mich, welches du besser fandest.
Problem ist, ich orte mich jetzt mal. Ich hasse auch im echten Leben Kartenspiele. Und ich habe das immer so versucht. Und ich habe dann, wenn ich dann mit den Regeln schon irgendwie am Anfang nicht so klar kam, weil ich einfach zu dumm bin für manche Sachen, ich gebe es einfach zu, dann habe ich mir gesagt, ja, ist bestimmt gut gemacht, ist auch ein super geiles Spiel im Spiel, aber ich habe das nie wirklich verfolgt.
Okay. Also tatsächlich fand ich die Regeln jetzt bei dem neuen deutlich einfacher als bei den alten Spielen, aber es macht halt Spaß und dann bist du halt auch da drin. Und dann gibt es aber um das Kartenspiel sogar noch eine eigene Questreihe, was auch wieder dann also Herausforderungen
bringen. Ja, wie beim Witcher mit Gwent, da ist dann auch Quest rein und sowas.
Ja, genau. Es ist auch so, es gibt keine Open World an sich, es gibt halt diese klassischen Schlauchlevels, nenne ich sie mal, also Dungeon-Levels, wo du halt durchgeführt bist, wo es auch nicht wirklich Abzweigung gibt, und dann gibt es halt Areale, und auf diesen Arealen kannst du halt Dinge erledigen. Ob du die machst oder nicht, ist dir frei, du musst es nicht machen, aber es macht halt Spaß, weil du halt ja viele Ecken neu erlebst und eigentlich dir denkst, boah, so habe ich mir es damals wirklich brutalst vorgestellt. Optisch Bombe. Das Einzige, was richtig nervig ist, ist ein so ein Charakter, der war beim Remake schon dabei. Den haben sie halt eingeführt. Chetley heißt der. Der führt dich so ein bisschen mit seinem komischen Gerät, was du da hast, durchs Spiel. Der ist ein bisschen super nervig. Aber da kann ich gerade aktuell drüber hinweg gucken, weil es alles für sich irgendwie gut impliziert dargestellt wird. Also in dem einen Gebiet musst du so einen Gegenstand finden und dann verfolgst du quasi über so Art Questmäßigkeiten so eine Verbrecherbande. In dem anderen Gebiet machst du es auch, aber da musst du nicht so eine Verbrecherbande irgendwie verfolgen, sondern du landest plötzlich im Ford Condor Minispiel, wo ich euch gestern das Foto geschickt habe, wo die Figuren wieder aussehen, wie sie 97 genau, aussehen.
Wo du diesen Berghang verteidigen
musst.
Und wo du die dann platzieren musstest.
Genau, du läufst halt in dem Rebirth, läufst du rum, kommst an dieses Ding und auf einmal saugt dich das ein und Spielzeit ein Spiel im Spiel.
Also so ein Power-Defense-Spiel ist das dann.
Ja, genau. So ein bisschen genau. War das. Ich muss mal jetzt, ich weiß, die Frage kommt zu spät und die Frage ist bestimmt auch sehr, sehr peinlich für viele Leute da draußen, aber ich spiele jetzt mal die Rolle desjenigen, der überhaupt keine Ahnung mehr von diesem ganzen Remake 2.0, wann kommt das nächste und wie sich, was ist denn jetzt genau Final Fantasy Rebirth? Ist das jetzt schon der Remake Teil 2 oder ist das ein eigenständiges Spiel? Weil ich habe es wirklich überhaupt nicht mehr verfolgt,
also, muss
ich
ganz ehrlich sagen.
Wie kann ich das einordnen? Ja,
Final Fantasy Remake, das erste, hat Midgar komplett genommen und hat aus diesen 4 oder 5 Stunden des Hauptspiels 40 Stunden gemacht. Mit ganz vielen Abzweigungen, aber auch mit, ich muss jetzt sagen, mit einem Ende, was man durchaus diskutieren kann.
Weil
eigentlich nichts verändert wurde im eigentlichen Sinne, sondern angedeutet wurde, dass etwas verändert werden könnte.
So. Okay.
Also, die haben halt das ursprüngliche Spiel, die Story genommen und haben halt sehr viel drumherum gebaut, haben aber auch viele schöne Dinge eingebaut. Zum Beispiel die Background-Stories von den drei Jesse, Bix die dabei sind.
Ja.
Jesse hat eine komplett eigene Backstory mit Besuch bei den Eltern im Elternhaus, in einem Stadtteil. Also wirklich, da gab es so geile Momente bei, wo ich mich gefreut habe und mir gedacht habe, geil. Du lernst die Charaktere ganz anders kennen. Du hast eine ganz andere Bindung. Ich meine, Chris, bei dem ersten Originalspiel, diese NPCs waren direkt am Anfang in der Mission dabei und waren ungefähr nach einer Dreiviertelstunde waren die einfach
sehr zweckmäßig und sehr, genau, sehr schablonenhaft in ihrem Anfang.
Ja, ich glaube, die ein weiblicher Charakter, ich weiß nicht, wie die heißt, hat man doch auch ein Überleben gesichert, oder nicht? Stirbt die nicht normalerweise im ursprünglichen Tag?
Ja, also Aerith stirbt ja im Originalspiel irgendwo bei 50% des Spiels. Das ist genau, ja auch kein Geheimnis mehr.
Berüchtigte
Szene, ja, und bei Final Fantasy VII Remake, am Ende gibt es halt eine Szene, wo quasi angedeutet wird, dass sie eben nicht spielt, dass der Weg noch nicht vorgezeichnet ist, bla bla bla. Mhm. Komischerweise beginnst du Final Fantasy Rebirth und am Anfang gibt es noch so einen kurzen Moment, wo du denkst, ich spoiler jetzt auch nicht, weil Carsten, du musst es mal spielen, ist wirklich, wirklich gut. Und dann, ich sag mal, von Calm an bis jetzt bis nach Junon, also ich bin jetzt gerade auf dem Weg, dass ich mit dem Fahrstuhl nach oben komme.
Warst du schon am Strand?
Nee, da, also nach Junon kommt der Strand erst. Hm. Also du fährst mit dem Schiff rüber nach Costa del Sol und gehst da an den Strand.
Ist das mit dem Delfin, wo du auf dieses Ding hochbuchst?
Genau. Zum Beispiel, ist super spannend. Den Delfin, den habe ich auch schon kennengelernt jetzt. Der ist halt da in Junon unten, aber es ist halt alles liebevoll gemacht. Was ganz cool ist, wenn du die Hauptstory nur durchgehst, es ist manchmal ein bisschen cringe, aber immer positiv, nett cringe. Also es ist nie langweilig. So,
ich würde sagen,
so
typisch Dialoge, japanischer Humor wahrscheinlich.
Noch nicht mal typisch japanischer Humor. Es ist kurzweilig. Es ist, also Final Fantasy 16 habe ich am Anfang von geschwärmt. Und irgendwann kam dieses Spiel an den Punkt, das habe ich jetzt bei 80% nicht mehr weitergespielt, weil irgendwann dieses Spiel, ich habe keinen Bock gehabt, die Sidequests zu machen, weil mich hat weder die Welt interessiert, noch, noch war dieses Game of Thrones 1000, das Spiel hat mich verloren, es hat mich wirklich verloren. Und Final Fantasy VII Rebirth jetzt eben nicht, weil es irgendwie, ja, vielleicht ist auch die Verbundenheit zu den Charakteren und allem, was man damit so, so im Kopf hat. Also, und dann sind die Orte sind einfach mega geil gemacht. Ob es Nibelheim ist, ob es Junon ist, ob es Kalm ist. Kalm ist so groß wie Sturmwind bei WoW. Das ist riesig groß, du kannst dich da verlaufen und überall ist was los und erzählt dir einer was und spielt einer Gitarre und hat ein Problem. Und also das ist wirklich belebt, das ist wirklich, wirklich toll gemacht.
Also das ist in sich dann von den Schauplätzen doch offener und ein bisschen mehr zum Erkunden, als es dann Midgard im ersten Teil noch war. Verstehe ich das richtig? Ja, also sie haben sich da ein bisschen mehr, wo du ja sagst, es ist sehr linear, trotz allem.
Du musst dir Folgendes vorstellen. Das Gebiet, wo du bist, ich weiß nicht, wie viele Gebiete es gibt. Ich weiß jetzt, dass es Kalm, also die Graslandebene mit der Schokobo-Farm gibt. Dann gibt es das den Teil, wo Fort Condor war, quasi diese Junon vor Thematik, Alt-Junon. Und dann wird es halt aber auch noch Cosmo Canyon geben, das weiß ich. Und Gold Saucer kann man ja auch besuchen. Das heißt, diesen Bereich wird es auch geben. Die Zwischenstücke, jetzt zum Beispiel, ich vermute, dass zum Beispiel jetzt das Stück, wenn ich nach Junon hochgehe, dass das eventuell eher so ein bisschen linearer durchgeführt wird. Bis zum gewissen Punkt, damit die Story weitergebracht wird. Oder, beste Beispiel, du bist im Grasland gewesen, hast dann Schokobodern bekommen, bist dann über diesen Midgard-Solom, über diesen Sumpf gegangen und dann bist du in die Mithril-Mine gegangen. Die Mithril-Mine war dann wirklich dungeonmäßig aufgebaut. An einer Seite rein, auf der anderen Seite raus. Und dann hat sich das Gebiet wieder aufgemacht und dann kannst du da erkunden. Das Einzige, was man sagen muss, es hat so ein bisschen Anleihen vom Stil von Batman Arkham. Das ist halt klein oder auch The Witcher oder so, dass du halt kleinere Gebiete hast, wo dann Quests aufgehen. Ob man diese Türme bräuchte, die man dann finden kann, kann man drüber streiten. Sie helfen dir, du musst sie auch nicht machen. Du kannst auch mit deinem Schoko durch die Gegend reiten und findest plötzlich was. In Summe ist es aber bisher alles sehr stimmig gemacht. Also du suchst so einen Funkturm, aktivierst den, der zeigt. Ja, Chris?
Frage, ich kann mich erinnern, war das das Spiel, wo man halt auch mit dem Luftschiff rumgeflogen ist?
Im Originalteil.
Okay, ja. Man konnte mit dem Schokobo durch die Landschaften laufen, ne? Das war auch dann alles immer relativ offen, oder nicht? Gibt es die Bereiche auch?
Ja, Moment, stopp. Im Original Final Fantasy VII war alles am Anfang gefühlt offen und open-worldig. War es aber nicht, weil du durch dein Gefährt reglementiert warst. Der Schokobo konnte quasi nur auf Gras laufen. Der Buggy konnte auch über Bäche fahren. Das Schiff konnte die See überqueren, aber nicht in tiefere Gewässer. Das U-Boot konnte unter Wasser. Gab es das Luftschiff. Das konnte natürlich überall hin zum Ende des Spiels. Und es gab dann natürlich, was bei Final Fantasy VII natürlich ein Riesenthema war, du konntest über die Gold Saucer und die Schokobos die verschiedenen Rennen gewinnen, züchten. Und damit hast du am Ende einen finalen schwarzen Schokobo bekommen, der überall hin konnte. Und da, und nur mit dem konntest du auch auf eine bestimmte Insel Berg hoch, weil da war dann die ultimative Aufrufmaterie. Also diese Komplexibilität des Spiels war schon immer gegeben. Ich habe nie einen goldenen Schokobo gezüchtet bekommen.
Also das war ja, glaube ich, immer der Gag mit, was du gerade gesagt hast, ganz schön. Ich nenne das so den Zelda-Effekt. Es wird dir vorgegaukelt, dass du jetzt überall hingehen könntest, aber die Limitierung an Ausrüstungsgegenständen oder sonstiges lässt dich halt trotzdem nur in so einem ganz kleinen Kreis sich bewegen, bis du dann das nächste Puzzlestück bekommst, ne, einen Hammer, um Steine zuzuhauen, wie auch immer. Und da war es so, du hast wirklich diese Auto und so weiter und so fort, du konntest immer ein bisschen mehr und die Highwind war am Ende, also das Luftschiff war so, dass jetzt kann ich alles kombiniert fast, ne, bis auf eben diese eine Insel, wo das Ding nicht landen konnte, da musstest du mit diesem Schokobo, der über Wasser rennen konnte.
Aber du brauchtest die Highwind, um quasi die Wege zwischen der Gold Saucer, also Las Vegas quasi in dem Spiel bis zur Schokobo-Farm zu machen. Das ist bei dem Spiel jetzt nicht ganz so extrem, weil du halt am Anfang im ersten Gebiet dir den Schokobo holst, einen gelben, mit dem kannst du halt durch die Sümpfe düsen. Dann gehst du in die Mine rein, dann landest du im nächsten Gebiet und da hast du quasi wieder eine Schokobo-Farm. Da musst du dann wieder einen Schokobo einfangen. Der kann wiederum steile Gebirge hochlaufen.
Also du verbesserst dich dann so gesehen dann immer mehr, dass du halt Bereich, wobei,
ja, sie haben kehrst du dann in die alten Bereiche wieder zurück?
Ich weiß nicht, ob du, genommen, du kannst nicht einfach hinlaufen mit dem Schokobo, sondern du gehst zur Schokobo-Farm und sagst, hey, liebes Schokobo-Taxi, bring mich doch wieder in die Graslände. Oder, okay, oder du kannst aber innerhalb des Gebietes, wo du bist, alle Orte, die du freigeschaltet hast oder die du besucht hast, mit Schnellreisen machen. Also du bist jetzt nicht gezwungen, dass du jetzt sagst, ah, ich muss jetzt von ganz links nach ganz rechts, jetzt muss ich wieder 3 Minuten laufen im Schokobo, sondern okay, alles klar, da ist die Quest, zack, zack, Schnellreise. Bisher macht es mir unglaublich Spaß. Also ich so viele Stunden da rein versenkt habe bis Junon, habe ich nicht gedacht. Ja, ich ärgere mich auch noch nicht, dass ich jetzt erst so spät spiele, weil ich habe gerade den Moment, dass ich seit langem mal wieder mich echt in so ein Spiel rein vertiefe. Ich habe auch nachts im Bett dann, wenn ich schlafe, so, also ich habe eine richtig gute Zeit gerade mit dem Spiel. Liegt aber wahrscheinlich einfach daran, dass ich einfach ein Herz in diese Welt habe. Das ist so, wie wenn du Half-Life spielst. Das ist die emotionale Bindung. Wobei ich mir vorstellen könnte, wenn du das Spiel jetzt anfängst, du musst kein Vorwissen haben, dass es dir vom reinen Spiel auch Spaß machen würde. Das Kampfsystem ist sehr gut gemacht. Das Kampfsystem haben sie nochmal verfeinert.
Das war jetzt kein Rundensystem mehr, sondern du bist da drin, ist da rum und klopfst aufs Maul. Ne?
Es ist das einzige Spiel, meiner Meinung nach, was ein halbtaktisches Echtzeit- Strategie, Taktik, Auswahl, Kampfsystem beherrscht. Du kämpfst Echtzeit und haust dann rum und kannst halt auch deine Angriffe machen. Kannst aber dann, wenn sich gewisse Energie aufgeladen haben, eine Taste drücken für deinen Charakter und dann friert quasi das Bild ein und dann kannst du einen Zauber auswählen oder eine Attacke auswählen. Spannend ist, was die da neu reingemacht haben. Es gibt jetzt in diesem Spiel so Combo-Attacken. Das heißt, wenn du blockst, dann geht ein extra Menü auf, da kannst du quasi sagen, okay, ich will jetzt nicht nur blocken, sondern ich will jetzt, dass der passive Charakter, der mitspielt, mit mir eine aktive Situation hervorruft. Also zum Beispiel das, Cloud blockt mit seinem Schwert, dann drücke ich auf Kanonenschuss, dann schießt der Barrett, also mein anderer Charakter, auf Cloud. Der schlägt quasi mit dem Schwert aus dem Blocken die Kugel auf also den so Gegner.
Charakterkombos dann, genau.
Genau, und beide kriegen dafür wiederum ihre ATB-Leiste aufgeladen, was dazu führt, dass beide wieder irgendwelche anderen Special-Attacken machen können. Ich muss sagen, macht Spaß. Kombos sind gut, es ist weniger überladen als im Remake. Kampfsystem ist gut. Das muss ich einfach sagen. Es macht einfach Spaß. Es ist kurzweilig, sieht gut aus, hast immer wieder Abwechslung drin, kannst die charakterfrei durchwechseln, leveln also alle halt immer mit. Ist jetzt nicht so, bei Final Fantasy 7 ist ja so, wenn du einen Charakter nicht in der Party hast, dann kriegen die auch keine Erfahrungspunkte.
Wobei man ja sagen muss, also was ich so da jetzt raushöre, es gibt, also für meine Meinung nach gibt es bei so Remakes, gibt es halt entweder macht man den zu viele Zugeständnisse weg, also an so moderne Befindlichkeiten, ich muss halt immer einen Belohnungseffekt haben, alles muss schnell sein, alles muss skippable sein. Das finde ich ist der falsche Weg, weil das halt auch so eine, wie du schon sagst, so eine Erfahrung von so einem Spiel, dass sich eine Welt aufbaut, ich irgendwo eintauche, das kann das auch kaputt machen, wenn man nur noch auf schnell, schnell und die Leute wollen immer schnell irgendwie einen neuen Input haben, ne, weil sie halt kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Es gibt aber auch sinnvolle Quality of Life Verbesserungen, weil wenn man ehrlich ist und die nostalgische Brille abnimmt, also ich möchte keinen Materia-Aufruf mehr von 13 Minuten mit Anfang und Ende haben, bis man. Weißt du, das ist schön, das hat auch seine Zeit gehabt und seine Berechtigung irgendwann, aber ich möchte sowas heute
gibt nicht. Gibt es ja auch mehr nicht. Dann. Also gibt es ja auch nicht mehr. Also eine Materia, wenn du die beschwörst, du hast die Materia eingesetzt, du kannst auch nur eine pro Charakter dabei haben, also quasi drei im Kampf. Wenn dann irgendwann der Punkt kommt, an dem du die aufrufen kannst, dann aktivierst du den Ifrit oder wen auch immer. Dann kommt eine kurze Animation, wie der sich quasi in den Kampf hinzufügt. So eine klassische, hey, hier bin ich Nummer, ne? Also kurzzeitig. Und dann ist der quasi, die Materia ist quasi aktiv, aber nicht steuerbar, auf dem Schlachtfeld mit dabei, kämpft quasi also mit die ganze Zeit und dann kannst du, wenn du deinen Charakter gibt diese ATB-Leiste, also quasi, ja, du hast immer zwei Stück, die kannst du aufladen, mit denen kannst du halt gewisse Aktionen machen Und dann kannst du, wenn du einen Balken hast, kannst du entweder sagen, ich möchte eine Magie ausführen, Gegenstand aktivieren oder meine Stärkefähigkeit machen. Oder wenn ein Aufruf, also Materia auf dem Schlachtfeld ist, kannst du sagen, liebe Materia, mach du doch eine deiner beiden Angriffe. Und dann ganz am Ende, wenn die dann quasi beendet ist, die ist eine gewisse Zeit nur drauf, dann macht die nochmal so eine ultimative Endattacke. Das ist aber ganz gut gemacht. Das ist wirklich gut. Und je nachdem, gegen was für Gegner du natürlich kämpfst, macht es natürlich dann Sinn. Nimmst du die. Wen holst du raus? Also, wenn du eine Beschwörung machen kannst, dann kann das jeder deiner drei Charaktere, könnte einen rufen. Und wenn du natürlich gegen einen, Fluggegner kämpfst, dann macht es halt Sinn, dass du den Blitz. Aufruf oder Material, jetzt ist natürlich wieder, Chris guckt da oben so ein bisschen durch, aber im Endeffekt ist es ganz einfach und idiotensicher. Und das Kampfsystem ist wirklich, wirklich gut. Es macht Spaß, es ist kurzweilig, launig.
Das, was du vom Anfang gesagt hast, mit der das Rebirth öffnet sich ja ein bisschen mehr, obwohl es immer noch nicht ganz Open World ist. Mhm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist für mich bis heute auch eine der größten Stärken. Vielleicht, weil es damals neu war, aber wenn ich mich so an dieses Aha-Erlebnis vom ersten Mal spielen Final Fantasy erinnere, ist es wirklich so, man weiß ja noch nicht, was auf einen zukommt. Und man spielt den Anfang und es ist Midgar und Midgar ist schon so ein Mikrokosmos für sich.
Ja,
wo man wirklich rumrennt und das ist schon so rund, dass ich wirklich in dem Alter, wo ich das erste Mal gespielt habe, wirklich dumm geguckt habe, als ich dann am Ende vor dem Tor von Midgar stehe und sich die Welt öffnet. Dieser Effekt so, und jetzt hast du hier eine Spielwiese und jetzt geht's richtig los und man denkt sich, wie, das war noch nicht alles, das war ja eigentlich schon genug. In Anführungszeichen, so für das, was du so verarbeitet hast bis dann an Story und so weiter. Und das ist immer noch die große Stärke, dass sich das auf einmal so auffächert an der Stelle. Also wirklich das Wow.
Du hattest ja beim Original auch nie das Gefühl, dass du beschränkt warst. Du hast eigentlich gedacht, Alter, ich kann noch mehr. Ich kann unter Wasser. Ich kann jetzt einfach zurück nach Gold Saucer und da Minispiele spielen. Also
richtig.
Es ist, und das Spiel macht es ähnlich. Natürlich müssen wir jetzt sagen, wir sind natürlich leben natürlich in einer anderen Zeit und wir leben natürlich auch in Ubisoft-Zeiten, wo sämtliche Spiele Sandbox Open World-mäßig zugeschissen werden bis zum Abwinken. Ja, Final Fantasy Rebirth hat auf der jeweiligen Karte, wo du unterwegs bist, natürlich Aufgaben. Es gibt Schatzsucheraufgaben, es gibt Materia-Schreine, die du finden kannst, wenn du die gefunden hast.
Also so typische
Sammelquests,
sondern besuche 50 Orte und
sowas nicht. Okay. Sondern als Beispiel, dieser komische Chatley-Typ, der ist quasi wie so ein NPC, der dich die ganze Zeit verfolgt, zu dem kannst du hingehen, da kannst du einen Kampfsimulator machen und wenn du zum Beispiel eine neue Aufrufmaterie haben willst, musst du den Gegner in diesem Kampfsimulator bei ihm besiegen. Das war im Remake-Teil auch schon so. Die sind aber relativ schwer. Wenn du allerdings das Gebiet abarbeitest und du die drei Schreine gefunden hast, dann wird die Materie in dem Simulator geschwächt. Das heißt, du kommst leichter dran. Ja, genau, so zum Beispiel. Die anderen Sachen sind so Schatzsucheraufgaben. Dann hast du halt so zwei, drei Orte, die du besuchst und am Ende findest du halt ein richtig cooles Item. Also es belohnt sich alles. Es hat alles irgendwo in sich eine seriöse oder eine Nachvollziehbarkeit. Aber du musst es nicht machen. Du kannst auch sagen, ich spiele jetzt hier einfach nur Hauptstory, hellblauer Punkt und da gehe ich jetzt straight durch. Aber machen wir uns nichts vor. Ich fühle mich mit Level, 23, 24 relativ stark, weil ich einfach mir dadurch, was ich erspielt habe, gewisse Sachen craften konnte, gewisse Sachen erspielt habe, gewisse Stufen der Materie hochgelevelt habe. Das hätte ich halt nicht gehabt, wenn ich einfach eine Hauptstory durchgerusht bin. Aber dafür lässt das Spiel natürlich auch einen Story-Modus zu, wenn man das nur erleben möchte. Und ich sage euch eins, die Hauptstory, die Interaktion mit den Charakteren, das Miteinander funktioniert sehr gut. Wirklich gut.
Vielleicht ist es auch gerade, genau, das, was du gerade gesagt hast, auch da wieder Qualität über Quantität oder wenn man es sich einfach macht, also Spielmechaniken in Spielmechaniken müssen halt für sich stehen können. Sowas wie ein gut gemachtes Kartenspiel in einem Spiel, was an sich rausgenommen ein eigenständiges Spiel wäre. So funktionieren Ingame-Aufgaben, die gut sind, wo man sich drin verlieren kann, wo man sagt, das ist so kompakt und hat an sich kann er schon auf eigenen Beinen stehen. Das bräuchte nicht in diesem Spiel drin sein, sondern man könnte die einzelnen Teile rausnehmen und die würden immer noch auf eigenen Beinen stehen können, so für sich. Wenn man das aber so macht, wie ich muss jetzt das Spiel strecken und mache halt eben den x-ten Fernsehturm, den ich hochklettere und im Grunde genommen machst du immer wieder das Gleiche, nur halt über eine Karte verteilt, wo du dann auch noch vielleicht Lauf- oder Fahrwege hast, die langweilig sind im schlimmsten Fall. Das finde ich die schlimmste Art von Spiel. Die machen auch keinen Spaß. Das ist halt wie ich muss jetzt noch einkaufen fahren nach der Arbeit. Das ist halt, ne, und wenn ein Spiel das gut kann, solche, aber ich meine, da muss halt auch ein Entwicklerteam richtig Energie und Zeit haben, weil du, ne, machst sowas auch nur, wenn du wirklich die Ressourcen hast. Ein Spiel, ja, im Spiel entwickeln ist halt nun mal die Königsdisziplin, weil du da richtig viel
richtig ja, viel, du musst vor allem, es muss in sich stimmig sein. Also, was mir jetzt bei dem aufgefallen ist, alles kann, nichts muss, so würde ich das beschreiben. Du kannst die Funktürme aktivieren, dann siehst du auf der Karte sofort, wo ist was. Du musst es aber nicht machen. Du kannst auch die Karte so erkunden und dann findest du die Sachen plötzlich so. Ob das Sinn oder nicht Sinn macht, lass mal dahingestellt. Aber auf dem Weg zum Beispiel, wenn du dann über die Straßen reitest, das ist zum Beispiel wieder ganz süß gemacht, dann auf einmal ist da so ein kleines Schokobo-Küken und dann läufst du ihm hinterher, da ist eine Schokobo-Haltestelle. Ja, und dann hilfst du dem da eben das Schild aufzustellen. Dann ist da der Schnellreisepunkt aktiviert auf der Route. Und als Belohnung dafür kriegst du eine goldene Schokobo-Feder. Und mit der Schokobo-Feder, wenn du davon welche hast, kannst du in dem Gebiet, wo du bist, an der Schokobo-Farm, dir einen kosmetischen Gegenstand für dein Schokobo, also eine Rüstung oder einen Helm oder sowas holen. Das heißt, irgendwie fühlt sich das alles in sich schlüssig an. Aber immer nach dem Aspekt, du kannst es machen, du wirst dafür belohnt, du musst es aber nicht machen. Du kannst auch einfach durchgehen und dann lass es einfach sein. Du brauchst auch nichts craften. Du läufst aber automatisch durchs Gebände, nimmst das auf und das Craften ist wirklich super easy gemacht. Du durchs Craften, wenn du irgendwelche Heiltränke craftest oder irgendwelche Ausrüstungsgegenstände craftest, die du eh haben willst, weil du willst ja mehr Materie mit dir rumschleppen. Das geht halt nur, indem deine Ausrüstungsstände mehr Slots hast, kriegst du durchs Craften Erfahrungspunkte im Crafting und dadurch steigst du wieder eine Stufe raus und kriegst wieder neue Rezepte, die freigeschaltet werden. Also
Ich finde auch, was, wenn das auch in diesem Fall, das habe ich jetzt so rausgehört, so ist, diese Belohnungen müssen auch eine Einzigartigkeit irgendwie haben. Also ich jetzt ist vielleicht ein komischer Sprung, aber ich kann jetzt mal das Spiel Gothic da nochmal anführen. Da in Gothic wurde halt jede Höhle und jeder Baum von Hand gesetzt. Das heißt, die Welt an sich fühlte sich beim Erkunden schon so an, wie ich entdecke hier gerade wirklich einen Ort, den ich vorher noch nicht gesehen habe. Und den gibt's auch in der Form nur einmal. Und wenn ich in diese Höhle runtergehe, hinter diesem Busch, von der ich gar nicht wusste, dass der Busch den Eingang zur Höhle verdeckt, dann fühle ich schon das erste Mal so einen Entdeckerdrang und auch irgendwie so eine Belohnung. Und dann gehe ich noch da runter und finde ein Feuerschwert, was es so niemals mehr gibt im Spiel. Das ist das einzige Feuerschwert und das hat irgendwelche Unique-Fähigkeiten und dieser Belohnungseffekt ist so immens. Viele Spiele machen das ja so, okay, diese Waffe ist jetzt, sieht jetzt genauso aus, weil sie halt aus dem Generator im Spiel kommt, hat aber Wert plus 5 und ist blau. Und ja, ich hasse sowas, weil das einfach für mich, das hat keinen Wert, das ist halt langweilig und ich finde dieses per Hand gebaute Erfahrung, die dich als Spieler, und wenn es nur sowas ist, wie ich laufe an irgendeiner Stelle vorbei und könnte das ignorieren, tu es aber nicht und bekomme dann eine einzigartige Belohnung viel später im Spiel und sag, ach gut, dass ich das noch gemacht habe, weil sonst hätte ich ja diese Feder nicht und hätte niemals diese geile Rüstung oder sowas bekommen. Das finde ich ist halt cool, weil du erst viel später auf einmal noch so einen Bonusbelohnungseffekt bekommst dadurch.
Also das ist spannend, wie du das sagst, vor allen Dingen, weil das Spiel belohnt sehr viel mit, oh, ich gehe mal rechts, was ist denn da? Und dann stehst du plötzlich in einem Bereich und denkst dir, boah, geil. Das ist aber cool designt oder schön dargestellt. Also mit diesem verquerten 97er Vorstellungsthema, wie könnte das aussehen? Das belohnt dich das Spiel auch viel. Und
das ist natürlich der Bonus.
Ja, ja, vielleicht auch noch abschließend.
Der es gespielt hat, ne?
Genau. Also ich bin, wie gesagt, ich werde euch dann nochmal berichten, wenn es weitergeht. Wie gesagt, ich bin da gerade drin. Was ich noch zu der Waffenthematik sagen wollte, das ist ganz spannend. Es gibt ja verschiedene Waffen. Ich glaube, jeder Charakter gab es, aber das war beim Remake übrigens auch schon so. Es ist nicht so, dass du eine neue Waffe nimmst und die ist automatisch besser als die alte. Sie ist anders. Sie hat zum einen eine Fertigkeit, die du quasi nutzen kannst. Die, wenn du diese aber ein paar Mal genutzt hast, aktiviert hast im Kampf, erlernst du die dauerhaft. Das heißt zum Beispiel, du kannst dann zum Beispiel sagen, okay, alles klar, das Schwert pusht meine Magiepunkte und pusht irgendwelche Zauber, aber ich möchte eigentlich noch lieber wieder das Panzerschwert nehmen, weil das viel besser zu meinem Verteidigungsspielstil führt. Dann kannst du in ein paar Kämpfen die Fertigkeit von der Waffe erlernen und wieder ein altes Schwert anziehen. Also es ist nicht so, dass du deine Ausrüstung austauschen musst. Das ist auch ganz spannend.
Hä? Also du kriegst also eine Waffe, stell dir vor, wo du hast irgendwas drin ist, dann musst du das ein bisschen spielen, damit du das erlernst und hast dann diesen Perk, sag ich mal so, dann auch mit wenn du eine andere Waffe wieder anziehst.
Genau richtig. Okay. Und deine Fähigkeiten, und das noch als abschließend, da bin ich aber noch nicht so ganz durchgestiegen, ist ein bisschen wie auf dem Sphero-Brett wie auf Final Fantasy X. Das Carsten kennt das wahrscheinlich.
Ja, genau, das war halt so ein bisschen so ein
Punktesystem.
Punktesystem, genau.
Was super entspannt ist, du kannst jederzeit die Punkte einfach komplett resetten und neu verteilen. Oh, ich habe die Combo-Attacke genommen mit dem und dem Charakter. Ah, die wollte ich gar nicht. Oder du mischst die Party um. Ja, alles klar, dann änderst du einfach was um. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Spielstil einstellen.
Genau, ich wollte jetzt gar nicht so einen langen Monolog machen. Ich wollte einfach nur mal sagen, dass mich das Spiel aktuell sehr, sehr, sehr in den Bann gezogen hat und ich mich echt über einen gewissen guten Spielflow freue. Und die emotionale Bindung zu Final Fantasy VII und allem und dem Universum ist ja sowieso relativ undiskutabel. So, Carsten, ich übergebe an dich und...
Genau, der Carsten war jetzt ja da, wo der Dennis mit einem N als nächstes hinfliegt.
Richtig. Wir geben uns quasi die Klinke in die Hand, glaube ich, so halb fast. Ne? Also ich weiß nicht, wann er jetzt genau fliegt, aber ich
Ende dieser Woche.
Müsste eigentlich jetzt schon bald soweit sein. Genau, ich habe mich, oder wir haben uns, meine Frau und ich und noch ein guter Freund von uns, wir haben uns zu dritt in den Flieger gesetzt und sind nach Japan geflogen. Mhm. Für mich eine der längsten Flugreisen, weil ich halt immer nur so zwei bis drei Stunden irgendwie weit ins europäische Umland meistens geflogen bin. Mhm. Kroatien, Polen. Mhm. Es war jetzt nicht so weit und ich muss auch schon ganz ehrlich sagen, also das war echt schon eine Hürde. Also 12 Stunden internationaler Flug und Rückflug 14 Stunden ist schon so ein bisschen wie geiselhaft. Also ich finde sowas gar nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Liegt aber auch damit zusammen, dass ich persönlich da nicht so eine besonders dicke Haut habe, was eingesperrt mit Leuten, die ich nicht kenne, in einem Raum, aus dem ich nicht raus kann. Also da kommen bei mir so mehrere Sachen zusammen, wo ich mich wirklich arg am Riemen reißen muss, um nicht vollends dem Stress anheimzufallen.
Wie war denn die Beinfreiheit?
Die Beinfreiheit war tatsächlich in der, wir sind mit ANA, jetzt weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall in der japanischen Airline, so mit, ich glaube, die drittbeste der Welt oder so. Und das hat man dann auch gemerkt. Ja. Also Service war top und das setzte sich dann in Japan auch noch fort. Ich kann nur vorwegnehmen, ich bin wieder nach Deutschland gekommen und habe sofort Japan wieder vermisst. Also das ist ein Level, da muss man erstmal hinkommen, so von wegen Service. Mhm. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dahin gemacht und waren zuerst ein paar Tage in Tokio, sind dann nach Osaka weiter gereist, danach nach Kyoto. Und in Osaka haben wir einen Tagesausflug nach Hiroshima gemacht und in Kyoto einen Tagesausflug nach Nara. Also wir haben halt relativ viel mitgenommen. Und ich habe auch ein paar Spiele da mitgenommen, aber das war jetzt natürlich nicht das Hauptaugenmerk der ganzen Reise. Das habe ich so quasi mit unterwegs abgearbeitet, wenn wir so unsere Wegpunkte, die wir da hatten, abgearbeitet haben. Ja. Am Ende der Reise waren es 333.000 Schritte. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber wir waren auf jeden Fall am Tag sehr platt, immer wenn wir nach Hause gekommen sind.
Das kenne ich aus den USA, da sind wir auch so viel gelaufen, Gottes
Willen. Also krass, krass, krass. Mhm. Ich sag mal so, Tokio, falls ihr jetzt nicht nur Videospielerfahrungen hören wollt, also Tokio an sich war schon für jemanden, der jetzt einmal Großstädte gewöhnt ist. Next Level, weil Tokio ist ja jetzt der Großraum oder die Präfektur Tokio, ich glaube, umfasst irgendwie 40 Millionen Leute und in der Stadt Tokio sind es 14 Millionen. 13 bis, ich glaube, letzte Zählung war 13, 14 um den Dreh und das nur in der City, in Anführungszeichen, mit den Ausläufern. Und das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen.
Wahnsinn. Und ist die Stadt wirklich so sauber, wie man es...
Ja, also meine Schuhe von unten waren, ich übertreibe jetzt mal, sauberer, als ich sie in Deutschland angezogen habe. Also die Straße war, da liegt nichts auf den Straßen. Liegt aber auch daran, dass die natürlich ein rigoroses System haben. Es ist sehr verpönt, es im Steh, also im Gehen zu essen oder zu trinken. Das macht man dort, wo man das kauft. Da isst man das dann und dann schmeißt man es auch weg, weil der Laden hat einen Mülleimer. Die Straßen haben nämlich keine Mülleimer. Sobald du sowas in der Hand hast, rennst du nämlich rum und denkst dir, wie in Deutschland, ach ja, gleich an jeder Ecke kommt ein Mülleimer. Ja, hast du dir so gedacht. Den gibt es nämlich da nicht. Das hat zur Folge, dass in Deutschland jeder seinen Müll auf die Straße werfen würde. In Japan hat es aber zur Folge, dass man, wenn man Müll hat, hat man eine kleine Tüte dabei und packt das in seine Tasche oder wie auch immer und schmeißt es dann eben an den Punkten weg, wo man eine Chance hat, es wegzuschmeißen. Aber zwischendurch no chance. Also es war teilweise wirklich frustrierend, weil du dachtest, jetzt habe ich wieder diese Dose in der Hand und dieses Papier vor meinem Reisbällchen. Und wo ist denn der Mülleimer? Naja, er ist halt nicht existent. Also das ist eine schöne Erfahrung, wenn man doch teilweise so vermüllte Innenstädte gewohnt ist. Natürlich muss man auch sagen, so kulturell ist Japan ein Land, wo viel darauf ausgelegt ist, dass die Allgemeinheit, dass es der Allgemeinheit gut geht und das Allgemeinziel halt verfolgt wird von jedem. Da ist das Individuum halt, ich sage jetzt mal übertrieben, nicht ganz so wichtig. Also was der Einzelne will, zählt da nicht. Und das wird auch von der Gesellschaft durch gegenseitige Kontrolle sehr stark durchgesetzt. Ich habe noch nie ein Land gesehen, außer Deutschland vielleicht, wo so viele Don't-Don't-Don't-Don't-Schilder überall waren. Also du brauchst keine 5 Meter gehen und es stand Don't litter, don't smoke, don't stand here, don't wait here, don't-Don't-Don't-Don't-Don't. Also du wusstest zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle, was du hier zu tun und zu lassen hast. Und in den Bahnhöfen ging es geordnet zu, aber so geordnet, dass man einfach weggeschwemmt worden ist. Also in der Metro guckst du auf den Boden und da steht dann wirklich alle 2 Meter, hier hält Wagen 4, hier hält Wagen 5, hier hält Wagen 6. Und der hält exakt um die Uhrzeit, wo er angeschlagen ist, dort und da geht die Tür auf. Exakt da. Du kannst dich darauf verlassen, dass der Waggon wirklich da hält. Aber vor der Tür sind auf dem Boden mehrere Felder aufgezeichnet, wo drin steht, wo du zu stehen hast, damit die Leute aussteigen können. In der Mitte steht, dieser Weg ist freizuhalten für Pendler, die schnell durch müssen. Sieht aus wie ein Fußballfeld mit ganz vielen Markierungen. Und wehe, du denkst, du hast einen Platz gefunden, wo du mal 2 Sekunden überlegen kannst, welche Bahnverbindung du jetzt nehmen musst, dann kommt nämlich die Welle von Pendlern und schiebt dich einfach freundlich, aber bestimmt mit. Du wirst mitgerissen. Du kannst nirgendwo stehen. Du kannst nirgendwo stehen und warten. Es geht nicht. Es gibt keinen Ort, wo Stillstand ist in dem Moment. Du musst einfach mit und unterwegs überlegen, wie du jetzt im Zickzack durch die Leute durch und irgendwie doch, um keinen zu touchieren. Alles super freundlich, total leise. Also es ist halt einfach der Hammer.
Ich stelle mir gerade vor, wie dir den Carsten mit so einem Leuchtturm durch den Bahnhof durchschiebt.
Ja, stimmt. Das war, wir haben teilweise nur noch gewunken, so im Sinne von, hat einer hier, wo ist meine Frau? Ach, da hinten ist unser Kollege. Ja, warte, da vorne an der Ecke, da sammeln wir uns wieder ein. Und ach nee, wir müssen ja doch darüber. Lauft alle los, wir kriegen die Bahn noch. Also das war wirklich irre und auch ein bisschen stressig. Obwohl es, wie gesagt, in den Bahnen so ruhig war, da sagt keiner was, da hört keiner laut Musik, nix, alle sitzen da.
Ja, jeder für sich dann, ne?
Genau, Rucksäcke werden auch, das habe ich mir auch sofort angewöhnt, sofort, wenn du in die Bahn einsteigst, machst du den Rucksack nach vorne, weil du willst ja nicht, wenn du dich umdrehst, irgendwie mit deinem Rucksack in die Fresse hauen. Jo. Und das macht auch jeder. Das findest du hier auch nicht, dass Leute einen Rucksack in der Bahn sofort automatisch wie so ein Reflex nach vorne machen. Den kannst du sofort, wenn du rauskommst, wieder nach hinten machen, weil da ist ja genug Platz. Aber in der Bahn, wo du halt den Platz nutzen musst und deine Mitmenschen nicht ohrfeigen solltest mit deinem Gepäck, macht das wirklich keiner. Außer irgendwelche amerikanischen Touris, die haben es dann natürlich nie verinnerlicht, weil sie keinen Bock drauf hatten. Muss man an der Stelle mal sagen. Aber ansonsten war das wirklich sehr rücksichtsvoll dafür, dass es so voll und so massiv chaotisch wirkt, was es nicht ist, weil es ist kontrolliertes Chaos. Da war ich das erste Mal sehr beeindruckt. Im Gegensatz dazu ist die Beschallung hart. Jeder Zug hat seinen eigenen Jingle bei der Einfahrt. Was? Und jede Durchsage wird so oft wiederholt. In Deutschland ist es so, es wird einmal gesagt, der Zug hat 10 Minuten Verspätung. Und wenn du nach der Durchsage Pech hast und gerade die Treppe runterkommst, dann weißt du das nicht, weil die Durchsage kommt vielleicht erst in 20 Minuten nochmal oder nie wieder. In Japan ist der Service-Gedanke so, die Durchsage kommt in Dauerschleife, damit jeder, der zu jeder Sekunde die Treppe runterkommt, die Durchsage mitkriegt.
Mein Gott.
Das heißt, du hast eine Kakophonie von 50.000 Jingles von einfahrenden Zügen, während drei Leute über Lautsprecher übereinander reden und noch irgendwas im Hintergrund piept und irgendwelche Leuchttafeln blinken. Also ist Reizüberflutung ist gar kein Ausdruck. Also das ist wirklich ein Erlebnis, wo du dir denkst, yo, man kann es auch übertreiben.
Okay.
Ja.
Empfinde ich ein bisschen, also ich kann das ja als Beispiel dann USA melden. Da sind wir auch Zug gefahren und Bahn gefahren, wobei das meistens halt tatsächlich so, dass jede Bahn ihren eigenen Gleis und Bahnsteig hatte. Also war selten, dass eine Bahn auf dem anderen gefahren ist, aber da gab es dann eigentlich nur Anzeigen, die das angezeigt haben und dann die Durchsage, dass irgendwann der Zug auf Gleis 1 einfährt und das war es dann aber auch.
Mhm.
Das stelle ich mir dann in Japan deutlich extremer vor, ja.
Der ist halt dieser Service-Gedanke, jeden zu jeder Zeit mitzunehmen und den Kunden immer genau darüber in Kenntnis zu setzen, was gerade passiert. Das darf niemals, es darf keine Ruhe eintreten. Als anderes Beispiel für wirklich entspanntes Zugfahren, wo wir gerade bei dem Transportmittel sind, ist der Shinkansen, also der Schnellzug, mit dem wir dann einmal von Tokio nach Osaka übergewechselt sind und dann später noch einmal nach, nach Kyoto haben wir normalen Zug genommen. Die Rückreise zum Flughafen. Und da stinkt der ICE dann auch mehr als mega ab, weil auch da, punktgenau, du hast deine Sitzplatzreservierung, du hast eine fette Kofferreservierung dazu gebucht.
Okay.
Und dieser Platz ist für dich bereit. Und wenn irgendjemand seinen Koffer darauf stellt, kommt zwei Sekunden später ein netter Schaffner, weist denjenigen, der seinen Koffer dahingestellt hat, darauf hin, dass er seinen Koffer da wegzunehmen hat, weil er dafür nicht bezahlt hat. Und dann stellst du deinen Koffer dahin.
Okay,
krass. Und dieser Typ kommt jede fünf Minuten und geht den Zug ab. In voller Montur, prüft, ob alle Leute auch ausgestiegen sind, dort, wo sie auszusteigen haben, damit die Plätze für die nächsten Gäste frei sind. Mhm. Und guckt, ob irgendwer Müll auf den Boden legt, ob auch alle ordentlich sitzen. Und wenn er fertig ist, verbeugt er sich in Richtung des gesamten Zuges und geht wieder raus. Und das macht er alle fünf Minuten, geht er diesen Zug auf und ab. Und es ist so ruhig, der Zug fährt so ruhig. Ich habe noch nie so gut in einem Zug geschlafen und gesessen und mir die Landschaft angeguckt. Also es war einfach servicemäßig, ist es der Hammer. Die Kehrseite ist, ich möchte in Japan kein Angestellter sein, weil das muss eine der härtesten Arten zu sein. Du musst lange arbeiten, du musst immer freundlich sein, du musst immer zu jedem Kunden wirklich, ne, eine 30-Grad-Verbeugung machen bei allen Sachen, die du tust. Also das ist, glaube ich, eher so der Blick desjenigen, der das genießt, ne, diesen Service. Aber die Arbeitskultur in Japan ist halt mega knüppelhart. Also das ist wirklich, wenn man da auf der anderen Seite sitzt, ich glaube, dann sieht es ein bisschen anders aus, wenn man abends nach Hause kommt. Wie viele Leute da im Zug wirklich oder auch irgendwo, wo sie gehen und stehen, einschlafen, weil sie einfach so erschöpft und übermüdet sind. Ich habe es hinterher auch hingekriegt, im Stehen im Zug zu schlafen, weil ich das adaptiert habe, weil es so anstrengend war, den ganzen Tag rumzulaufen. Es funktioniert tatsächlich, aber das nur so rosa-rote Brille weg. Ne? Also das ist schon ein Land, wo Leute lange und hart arbeiten und es sogar ein eigenes Wort dafür gibt, sich zu Tode zu arbeiten. Also das ist schon,
Ne? Was ich daraus höre, ist aber, dass es auf jeden Fall gesellschaftlich mit ordentlich Respekt und auch Demut sich und den anderen gegenüber zugeht.
Ich meine, liegt an der gesamten der Kultur und an der Gesellschaft, dass das so verinnerlicht ist. Wie gesagt, dass die Kehrseite ist, dass das Individuum untergehen kann und wird. Ne? Also da sage ich mal, Individualismus wird da anders ausgelebt als bei uns, weil das in der Gesellschaft in vielen öffentlichen Räumen nicht so vorgesehen ist, dass da einer sich so nach vorne spielt. Das ist so. Ob das kannst du jetzt bewerten, wie du willst, aber kann natürlich auch jemand dran kaputt gehen, ne? Wenn man jeden Tag in der Uhr ist und sagt, ich muss hier immer alles nach den Regeln machen und so weiter. Also dafür funktionieren viele Dinge. Und wie gesagt, bei der Menschenmenge, die da auf kleinem Raum in Anführungszeichen lebt, ne, ist das auch gut so. Bis zum gewissen Grad, dass es so funktioniert. Ne? Auch das ganze, ich habe auch doof geguckt, das ganze Polizeinetzsystem in Tokio oder in Großstädten. Du hast eine große Polizeidienststelle und dann hast du jede drei Straßen einen Koban, so nennt sich das. Das ist ein ganz kleines Häuschen, da sitzen zwei bis drei Polizisten drin. Einer fährt noch mit seinem Fahrrad die Straße ab. Und das Tag und Nacht. Da kann gar keiner irgendeine Scheiße machen, weil das, ich sag mal, Verpetzungssystem ist da so rasant und überall ist auch noch eine Videokamera aufgehängt, dass du dann nicht mal an die irgendwie, ne, da, wenn da einer was sprayen würde oder in die Ecke pinkelt, 2 Sekunden später kommt einer und zieht dich an den Ohren da raus. Also das ist halt kaputt. Oder wie, ja, noch nicht mal, sondern auf freundlich bestimmte Art wirst du dann darauf hingewiesen, dass du das doch mal zu lassen hast. Ne? Mhm. Und wenn du dich dann nicht benimmst, dann werden härtere Sachen aufgezogen. Aber die sind halt freundlich, aber bestimmt. Ne? Ja. Und das, wie gesagt,
ich finde es gut, dieses an Regeln halten und ja, man sich mal vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen und so. Ich finde es grundsätzlich ja schön, dass ja das bei uns gerade so völlig abhanden geht, also, Respekt und Ordnung. Und
es war schon eine Erfahrung wert, das mal so zu erleben, weil es halt teilweise wirklich für einen so ein bisschen surreal wirkt, wie das Ganze dann so funktioniert.
Seid ihr auch Taxi gefahren?
Taxi sind wir nicht gefahren, weil Taxi tatsächlich eine sehr, sehr teure Art und Weise ist, in japanischen Großstädten rumzufahren.
Okay.
Obwohl sich da auch Uber und so lokal japanische, sag ich mal, Parallelsysteme zum normalen Taxi-Gesellschaften auch irgendwie durchgesetzt haben, haben wir nicht gemacht. Wir sind Bus gefahren. Wir sind U-Bahn und Regionalbahn gefahren und wir sind in den Schnellzug gefahren.
Ja.
Alles außer Schnellzug kannst du sehr bequem mit einer, sowas wie eine Prepaid-Karte, also wie eine Telefonkarte, wie man sie von uns früher kennt. Du lädst die auf, ne, an einem Automaten mit einem Betrag an Yen.
Ah, ja.
Und dann gehst du einfach durch diese Drehkreuze durch. Dann wirst du eingecheckt und wenn du halt rauskommst an der Station, dann hat er halt berechnet, wie viele Stationen das waren und dann zieht er dir den Betrag automatisch von deiner Karte ab und das Ding kannst du einfach im Vorbeigehen, also das machen die Leute, das geht einfach zack, du gehst durch, das wird durchgepiept und dann rennst du halt weiter durch, du musst da nicht mal stehen bleiben. Und das funktioniert wunderbar und auch die Preise, ich sag nur irgendwie 10 Stationen 170 Yen sind, weiß ich nicht, 2 Euro. Oh. Weißt du, was bei uns eine Kurzstrecke kostet, dann kannst du dir ausrechnen,
dass das 40.
Ja, 20 mittlerweile, glaube ich, oder 40.
Ja.
Es funktioniert einfach. Also, und da wundert es mich auch nicht, dass der Verkehr in Tokio weniger schlimm war als in Dortmund, weil da ja ganz viele Elektroautos schon fahren. Das heißt, du hörst da kaum was oder nicht so laut, die ganze Lautstärke des Verkehrs. Und viele Leute sagen sich, den Stress gebe ich mir doch nicht, Auto zu fahren, wenn ich doch hier in 5 Sekunden in eine U-Bahn springe und alles kommt pünktlich und im Minutentakt. Da kann ich das schon verstehen, dass dann so ein öffentlicher Personennahverkehr auch wirklich genutzt wird, wenn er denn so gut ist. Ne?
Das glaube ich.
Also das war schon krass. Und auch der surreale Effekt, wir haben halt immer in Seitenstraßen in so kleinen gewohnt. Ne? Ich habe da so ein paar Bilder gesehen.
Ja.
Und du hattest dann so eine Hauptstraße, da hat der Papst im Kettenhemd gesteppt, so ungefähr. Ja. Und es war laut und Reklametafeln noch und nöcher. Und alles hat dich angebrüllt. Also das muss man ja sagen, wenn Dinge verkauft werden, da übertreffen sich halt alle, ne? Und du wirst halt auch da voll beschallert auf allen Kanälen. Also da laufen 50 Werbeclips, die noch absurder sind als der andere und irgendwelche Leuchtreklame und du weißt gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst. Und dann gehst du in eine Seitenstraße in einer 14-Millionen-Stadt und ich habe nicht mal meine Grille gehört. Und ich dachte so, ey, was ist denn hier los, ne? Es ist unfassbar. Ich habe nachts nichts gehört. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Da war keine Lautstärke, nichts, ne? Also das ist wirklich richtig, richtig strange. Meine Frau, die ja öfter schon in Asien unterwegs war jetzt und besonders gesagt hat, Japan ist eh so ein Mikrokosmos für sich, das kannst du nicht mit Singapur oder sonst irgendwas vergleichen, auch nicht mit Korea. Das ist wirklich teilweise, habe ich gedacht, ich kann das nicht fassen. Ich war da echt so ein bisschen sehr baff von vielen Dingen, weil ich mir das so dann doch nicht vorgestellt habe, obwohl es mir erzählt worden ist, dass das passieren wird.
Man muss es dann manchmal erst selbst
erleben, ne? Ja. Sehr krass. Ja, und die Städte halt auch wunderbar unterschieden sich auch dann tatsächlich. Also Osaka war wirklich anders als Tokio. Und Kyoto war am schönsten, weil es am kleinsten war, mit nur 1,4 Millionen Einwohnern. Das kommt dann so, ist dann so die doppelte Menge an Leuten, die in Dortmund wohnen. Das kommt dann schon so ein bisschen so in die Region, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht mehr ganz so super überwältigend, aber es ist trotzdem busy, busy, busy. Und das war sehr schön, weil da viel größere Tempelanlagen und ein Bambuswald. Und da konntest du dann wirklich dann eher so Sachen machen, wie ich mache jetzt nicht nur Großstadt-Hopping mit Leuchtreklame. Ne? Also insgesamt sehr zu empfehlen, wenn man denn flugfest ist.
Ja. Aber jetzt mal die große Frage. Wir sind ja hier der Videospielfreunde-Podcast.
Ja.
Wie war denn die Gaming-Auswahl da? Also ich weiß, dass es da 5 Millionen Spiele gibt, die es hier in Europa nie erschienen sind.
Darauf habe ich es auch abgesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so meine interne Vorgabe, war ich kaufe jetzt nichts, was ich hier auch bekommen könnte, zumal die Möglichkeit teilweise gar nicht gegeben ist, weil ich glaube, es gab einen Shop in Hiroshima, den habe ich verpasst, weil wir da nur kurz waren und weil ich jetzt nicht irgendwie da so einen Umweg machen wollte, nur für einen Shop, da war der Tag auch schon fast rum, der angepriesen worden ist in den Reviews mit, hey, die haben auch Genesis-Spiele, die haben auch US-Mega-Drive-Spiele, in Anführungszeichen, was für Japan dann Novum ist, weil du bekommst nur japanische Spiele. Du hast gar keine Chance, ein Schnäppchen zu machen von PAL-Spielen oder von US-Spielen, weil die da einfach nicht da sind.
Okay.
Sowas gibt's nicht. Das wäre da schon wieder ein Special-Interest-Shop, wenn man sowas in Japan finden würde. Ergo kannst du wirklich sagen, ich habe eine Liste von Japan-exklusiven Spielen oder von japanischen Versionen von Spielen, die hier so teuer gehandelt werden, dass ich mir denke, dann kaufe ich mir doch die Japano-Version. Im besten Fall brauche ich halt minimale Sprachkenntnisse. Bomberman habe ich mir zum Beispiel geholt. Bomberman, Super Bomberman 5. Was kostet hier auch irgendwie wahrscheinlich wieder irgendwie so um die 30 Euro, habe ich dafür 2,37 Euro gekauft. ne? So, und da habe ich mir gedacht, da kommt wieder der alte Spruch, da lasse ich es nicht liegen. Ne?
Ja.
Und das ist immer noch so, also ich habe ein paar Shops abgegrast. Ich glaube, der bekannteste, der auch immer von allen YouTubern genannt wird, ist Super Potato. Den gibt's halt in Tokio, den gibt's in Osaka. Hat mir am schlechtesten gefallen, gebe ich offen zu, weil es halt wirklich, es ist, also für mich, habe ich auch Dennis schon gesagt, als er mich gefragt hat, wie es denn da war von der Auswahl, für mich ist das eine Touristenfalle. Die wissen, dass die ganzen Touris da hinkommen, die halt sammeln und dementsprechend ist das kein Geheimtipp mehr, dementsprechend sind die Preise auch so. Also ein Spiel, was ich da irgendwie für 2000 Yen gesehen habe, habe ich beim Book Off. Book Off ist so, ja, so ein kennt einer von euch André, den CD-Laden?
Mm-mm. Ja, ja, DVD. Ja, ja.
Also Gebrauchtware, was so alles an Medien angeht, ne? CDs, DVDs, Spiele, ist eine Riesenkette in Japan, wo man halt gebrauchte Sachen abgeben kann. Das geht halt auch so weit, dass die teilweise sogar Musikinstrumente haben. Also je nachdem, wie der Laden aufgestellt ist, ist da alles Secondhand zu haben. Habe ich dann in einem kleineren Book-Off in Kyoto für 720 Yen gefunden. Und da war dann mir bewusst, dass ein Super Potato in Akihabara in Tokio halt eben darauf ausgelegt ist, dass möglichst viele Touristen da doch ein bisschen mehr bezahlen sollen, wenn sie dann ein Spiel suchen.
Ja gut, das ist ein Touristenmagnet also, dann auch. Ne? Das ist klar, dass
genau,
dann da die Preise also sowieso
anders, mein Tipp anders sind. Ist halt, hört bitte nicht auf die ganzen YouTube-Videos, die euch sagen, das ist der Holy Grail, ist er nämlich nicht. Geht lieber eine Seitenstraße in irgendeiner kleineren japanischen Stadt und ihr werdet das gleiche Spiel für 75% weniger finden teilweise. Also das war so meine Erfahrung. Und
ich denke mal, dieses Akihabara, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ist eher was, ja, um was zu erleben. Aber der dann wirklich gezielt sagt, ich hätte gern doch das ein oder andere Spiel, der soll dann dahin gehen, wo es dann wirklich
genau, sinnvoll. Und der soll einfach mal rechts und links gucken, wenn er eh spazieren geht, weil manchmal siehst du die Dinger einfach und gehst mal rein und guckst halt einfach. Da musst, ja, du halt auch nicht gezielt dir eine Liste machen, sondern die sind halt irgendwo, du weißt, wie das Logo aussieht, geh rein, guck. Also Book Off kann ich da sehr empfehlen, weil das eine sehr große Kette ist, wo man immer mal reinschauen kann. Manchmal eine kleine Auswahl, manchmal eine große Auswahl, ist wie so eine Wundertüte, man weiß es halt nicht. Ne? Mhm. Und Super Potato in Tokio konnte ich in dem Fall empfehlen, weil jetzt kommt mein zuletzt gespielt. Da war die Auswahl nicht, also die Auswahl war groß. Wahrscheinlich wird hier Dennis das auch leer kaufen, weil da gab es so einige Special Interest Sachen, wo ich den Preis gesehen habe, aber wusste, dass das halt sehr, sehr rare Ware ist. Da mal gucken, ob er sich da irgendwas von mitnimmt. Aber die hatten halt dort in der vierten Etage wirklich eine Arcade, eine klassische Arcade. Also ich war in vielen Arcades in Japan, aber das sind so moderne Arcades mit Gacha, Automaten, also diese Automaten, wo du diese kleinen Kügelchen rausholst, wo dann irgendwelche Figürchen drin sind oder sonstiges, die gibt's da wie Sand am Meer. Könnte ich auch Stunden drüber erzählen, dass du da ganz tolle Sachen rauskriegst, anders als in Deutschland, wo es wirklich nur Tinef ist, da kriegst du irre Sachen für 100 Yen aus den Dingern gezogen. Es ist halt eine ganze Industriezweig, der nur davon lebt, dass Leute abends in die Spielhalle gehen und immer wieder Münzen einwerfen und drehen und drehen und wer weiß, was da rausholen. Es ist irre. Über 8 Etagen Sega Gigo in Tokio, du fliegst einfach weg. Aber zurückzukommen zur Arcade, da waren halt, in dieser Arcade waren dann nur so moderne Sachen, ne? Dance Dance Revolution, irgendwelche Anime-Mädchen, Kartenspiele, wo ich mir gedacht habe, keine Ahnung, was das sein soll, nie von gehört, war mir alles zu wild.
Wie voll, und ganz kurz gefragt, wie voll, ja, waren diese Arcade-Dinger?
Also abends haben die sie richtig gefüllt, ja. Als wir da waren, nachmittags haben wir gut Platz gehabt und konnten auch schön durchgehen. Meine Frau hat da richtig abgeräumt. typisch deutsch, hat sie austrahiert, wie der Arm runtergehen muss, damit möglichst viele andere Sachen Jenga-mäßig mit abgestoßen werden, und hat bei 100 Yen 25 was waren das, so kleine Snacks da rausgeholt. Wobei sie da applaudiert worden ist von allen Leuten, die drumherum standen, weil sie da voll den Mega-Abräumer gemacht hat. Aber auf jeden Fall die Arcades Sega Gigo oder von Taito auch. Taito hat auch ganz viele Arcades unter ihrem Namen. Auch einfach reingehen. Kommt auf die Stadt an, 4 bis 8 Etagen voll. Unten Gacha-Automaten oder Greifarm und oben irgendwann Arcade-Automaten. Und in der Sega Gigo, wenn es moderner werden soll, also was cool war, war zum Beispiel ein Luigi's Mansion exklusive Arcade, wo du dich reinsetzt und zwei Player kriegen halt wirklich einen Staubsauger in die Hand und dann musst du Geister fangen. Und hast halt ganz viele physikalische Knöpfe an diesem Ding, wo du halt draufhauen musst für eine Lampe, die dann irgendwie kommt und musst irgendwie woran ziehen, damit der Sauger schneller geht. Und also wirklich alles sehr haptisch und cool gemacht und halt exklusiv auf ein so ein Spielmechanik zugeschnitten. Das wirst du halt nirgendwo sehen. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Und die Automaten werden auch meistens nicht nach Übersee übersetzt. Also das ist so wirklich so exklusive Spielsachen, die du da nur findest. Und Super Potato hat es wirklich klassisch gemacht. Die haben oben nur alte, in Anführungszeichen, Arcade-Cabinets gehabt. Sowas wie Super Street Fighter 2, Metal Slug.
Oh, die richtigen
Originalen. Und solches, also, und da haben wir auch richtig schön Yen verbraten und uns da dran gesetzt. Oder so ganz alte Sachen, die wirklich ganz mechanisch nur funktionieren. Da war kaum irgendwas Digitales drin. Also irgendwie, wo du so einen Ball durch so ein Labyrinth machen musstest. So, das war wirklich
cool. So was Ähnliches, was man immer auf der Gamescom sieht, wovon man immer nur eins sieht. So richtige mechanische Videospiele, sage ich mal, so in Anführungsstriche.
So richtig alte Sachen aus den 60ern, 70ern, wo halt noch nicht so viel mit Bildschirm und irgendwie, ne, sondern wirklich alles nur mechanisch irgendwie vonstatten geht. Ja. Wie so ein Jahrmarktspiel quasi. Ja, ne? Cool. Ja, also da kann ich sagen, Super Potato, guckt es euch an, aber ich fand es jetzt nicht den Sammel-Super-Tipp, weil die Preise waren dann doch arg. Ne? Vielleicht wird der Dennis was anderes dazu sagen, wenn er wiederkommt und sagt, das ist der Laden, wo man Sachen findet, die man nirgendwo anders findet, aber da bin ich, glaube ich, der falsche Typ für.
Und ich glaube, es kommt ja auch darauf an, was du dann am Endeffekt ja auch suchst. Ja. Ne?
Mit welchen Intentionen gehst du da hin letztendlich und so. Also
genau.
Wir versuchen ja auch in 2 Jahren da mal hinzufliegen. Also 2026. Ich zum Beispiel werde da gar nicht auf irgendwelche Spielejagd gehen oder sowas. Das sind bei mir gar nicht
das ist ja auch Thema.
Aber so ein Spielhöllenladen mal besuchen,
die sind geil.
Auf jeden Fall. Also.
Die machen richtig Bock, auch wenn ich da irgendwann auch rausgehen musste, weil ich gesagt habe, okay, jetzt ist der Kanal wieder voll, weil auch da, da kommen die Angestellten, die haben, also beim Sega Gigo haben die Angestellten alle so eine kleine, so ein Tambourin, so ein Schellenring in der Hand. Und die gehen halt die ganze Zeit da durch und klatschen und dann hier und da und jetzt und du überall wird, ne, jede Maschine macht Dingelingeling und also es ist halt wirklich
auch eine Beschallung. Dann.
Ja, es ist auch wieder Overkill. Also es ist in Japan eigentlich alles, was in auf Verkauf von irgendwelchen Gütern oder auf deinen Freizeitspaß ausgelegt ist, ist halt laut und bunt.
Klar, weil der Rest leise ist.
Genau, das ist halt wirklich genau das Gegenteil, da lässt du dann die Sau raus. Da gehst du nach Feierabend hin, setzt dich in einen Pachinko-Laden oder in so eine Spielhalle und dann gibst du dem Affenzucker. So, ne, das ist halt wirklich das Kontrastprogramm zur sonstigen leisen und schnellen Lebensart, die da so sonst funktioniert. Ne? Ich habe halt in kleinen Läden da meine Spiele mitgenommen, gar nicht so viel, aber eben Japan-exklusive und skurrile Sachen. Also das Einzige, was nicht so skurril ist, ist Bomberman 5 vielleicht, weil das ist ein Spiel, das macht dann auch Sinn. Das stecke ich in mein Super Nintendo, kann es spielen und brauche nur zu wissen, was Start und Option auf Japanisch bedeutet. Der Rest bei Bomberman ist egal, weil das erklärt sich von alleine. Ja. Ist gut, weil Geld gespart. Die PAL-Version wäre teuer gewesen oder teurer. Dann habe ich noch Parodius für den Gameboy mitgebracht. Ui. Auch ein Spiel, wo man nicht viel Sprachkenntnisse für braucht, um es zu spielen. Kostet, glaube ich, auch nicht so wenig, meine ich, wenn man es jetzt in der Euro-Version kauft. Das sind die zwei Sachen, die so auch spielbar sind für mich. Und der Rest sind wirklich so eher so Gag-Sachen, wo ich mir gedacht habe, ist nie rausgekommen, ist einfach skurril und geil, werde ich aber niemals spielen können. Einmal habe ich mir Dragon Quest 7 für die PlayStation 1 gekauft, in einem absolut deluxigen Zustand, also mit allem Pipapo, wie man das so kennt, sieht aus wie neu, für 900 Yen, ist auch wieder verschwindend gering, müsste ich jetzt wieder umrechnen. Sah einfach so geil aus, dass ich es mitnehmen musste, aber machen wir uns nichts vor, ein Rollenspiel auf 4 CDs, auf komplett Japanisch, werde ich im Leben nicht in die Konsole legen und
anfangen. Wenn du das durchhast, kannst du Japanisch.
Ja, oder ich muss anfangen irgendwie, ne? Da wird es aber dann schon haarig. Also das habe ich einfach mitgenommen, weil es schön aussah. Mhm. Und weil ich mir gedacht habe, werde ich so nicht kriegen, weil wenn ich es dann wieder bei eBay irgendwie, okay, ich habe es mal kurz gegoogelt, 900 Yen sind aktuell 5,50 Euro. Mhm. Also so viel zum Thema, kann man in der Sammlung haben, weil es schön ist und weil wenn du es hier haben willst, wirst du bei eBay aber ausgenommen.
Ja.
Und dann nimmt man es dann halt einfach mit, ne? Mhm. Dann habe ich Densha The Go mir gekauft für die PSX. Das ist der Simulator, wo du die japanische Regionalbahn fährst. sehr geil auch, ist auch sehr bekannt in Japan. Da gab es wirklich einen Controller dazu, der diese ganzen Bedienelemente einer Regionalbahn beinhaltet, dass du das Ding dann wirklich damit bremsen, steuern und Signallicht geben kannst. Mhm. Werde ich auch nie spielen können, weil die ganzen Fahrtsymbole und Anweisungen ist natürlich alles auf Japanisch. Aber auch da wieder minziger Zustand, 480 Yen, kann man hier liegen lassen. Das Ganze habe ich mir dann auch noch in der Densha The Go 64-Version fürs N64 gegönnt, weil die noch rarer ist. Hat auch nicht viel gekostet. Und dann habe ich in meinem Leben endlich mal ein N64-Spiel in Verpackung gekauft. Das ist Wonder Project 2, glaube ich. Ein ganz merkwürdiges Spiel, wo du irgendwie ein Robotermädchen großziehen musst, weil die nicht weiß, wie es ist, wie sich ein Mensch verhält. Das ist so ein Point-and-Click-Adventure. Es ist so, das Mädchen ist halt irgendwie auf dem Bildschirm und du musst ihr halt irgendwie Sachen zeigen und irgendwann lernt sie sprechen und bla bla bla. Also so ein ganz komisch, skurriles japanisches Spiel, was fürs N64 rausgekommen ist, ich glaube auch von Enix gemacht. Auch wieder komplett textbasiert und werde ich niemals spielen, aber auch da komplett in Box, sieht super schön aus, die Boxart, und da habe ich mir gedacht, das stellst du dir mal in den Schrank für 20 schön. Euro oder so. Ne? Also alles so Sachen, die ich nicht wirklich spielen kann. Sei denn, ich belege einen Japanischkurs und das lernt man nicht mal eben so.
Streng dich mal an, ey. Das ist mit dir nicht in Ordnung. Ja.
Aber alles Dinge, die in der Sammlung schön aussehen und die man auf einer Japan-Reise für den Kurs eben gerne mitnimmt, weil ich würde mir sowas nie bei eBay bestellen, weil da zahlst du nämlich auch wieder für die Exklusivität eines Japan-Imports auch wieder Unmengen von Geld. Und das finde ich schwachsinnig. Für Dinge, die eh nur im Schrank stehen oder die ein nettes Mitbringsel sind, zum einmal reingucken, aber nicht wirklich spielen können. Ne? Und sonst habe ich halt nichts gekauft, weil ich tatsächlich auch nichts gefunden habe, was mich interessiert hätte an Hardware oder so. Wie gesagt, der Dennis, der hat mir schon geschrieben, wie, du hast nur 6 Shops besucht in 4 Städten. Ich habe 34 auf der Liste. Ich bin gespannt, was er alles so mitbringt. Wahrscheinlich wird er im Zoll erstmal so ausgenommen, dass er nicht mehr zurück darf. Aber ja, also es lohnt sich für skurrile Dinge allemal, weil die Preise sind da dann, wenn man richtig guckt, doch immer noch sehr human. Sehr, sehr human sogar.
Das ist doch cool. Das ist doch schön.
Cooler Einblick. Schön, ja.
Und wie gesagt, du hast ja uns ja ein paar Bilder geschickt, die waren immer ganz cool. Wobei man mehr Spiele gesehen hat als alles andere, aber es macht ja nichts.
Ich fand die Essensbilder gut.
Essen sehr interessant aus. Also die Katta war ja auch mal in Japan, die sagt dann, ja, habe ich mich dann auch. Und dann habe ich gesagt, boah, ich kriege da nichts zu essen, kriege ich da.
Ach, du bist doof, bist du, weil du
nicht ausprobierst. Ja, in der Zwischenzeit weiß ich ja, dass es da was zu essen. Weil sie sagte dann auch, Junge, du brauchst dir da echt keine Sorgen machen, was das Essen angeht.
Ohne Witz, es kommt aber drauf an, das habe ich auch schon gesagt, was du gewöhnt bist. Weil wir sind morgens immer frühstücken gegangen bei Nakao, das ist so eine Kette. Da habe ich für 360 Yen mal schnell wieder den Umrechnungskurs gucken. Das ist nämlich nix.
Also Frühstück ist, glaube ich, die größte Umstellung. Weil ich sag mal so, ne, oder?
Genau, ja, genau. Da komme ich jetzt darauf hin, was Chris meinte mit, ich kriege da nichts zu essen. So, sind 2,20 Euro. Krieg mal hier für 2,20 Euro mehr als ein belegtes Käsebrötchen.
Kriegst du gar nicht. Beim normalen Bäcker nicht mehr.
Nee. Da gehst du hin. Das ist eine Kette. Die sind darauf ausgelegt, dass du halt an einem Automaten das selber eingibst. Also alles automatisiert und du wirst dann aufgerufen und die machen das in der Küche immer alles frisch, ganz schnell. So, und da gehen halt Geschäftsleute, da geht jeder hin, weil es halt, ne, preiswert und qualitativ gut ist. Dann bekommst du eine Schüssel Reis. Dann bekommst du, also in meiner Variante, die ich immer genommen habe, ein Spiegelei, 2 Streifen Speck. Dann bekommst du ein bisschen Seetang, also ne, bekommst du ein bisschen hier diesen, ist das Seegras, ne? Dieses getrocknete Algen. Ja, bekommst du dazu. Mhm. Und dann habe ich noch ein bisschen Mayonnaise dazu gehabt und eine Miso-Suppe. Und so viel grünen Tee, kalten Tee, wie ich trinken konnte. Dann mixst du das zusammen. Ne? Ei drüber, Ei aufmachen, Eigelb, alles drüber. Machst daraus eine schöne Mixtur mit deinem Klebereis. Und dann isst du das mit deinen Stäbchen schnell weg und trinkst deine Suppe. Und du bist sowas von gesättigt und es ist auch lecker. Aber da musst du drauf klarkommen. Wenn du sagst,
ich esse morgens schon sowas zu essen. Ja, das ist, glaube ich, für mich so frühstücksmäßig ein richtiger Albtraum. Aber
genau.
Ist sowas anderes.
Aber gut, der Deutsche ist ja eh brotverwöhnt und diesen.
Genau, das wirst du. Also es gibt super geile Bäckereien da. Also ich habe noch nie so viele Bäckereien gesehen oder so viele Gerüche auch gehabt von Bäckereien, wo ich da vorbeigegangen und dachte, das ist ja, wie geil ist das? Und dann.
Das wird wahrscheinlich kein Vergleich sein, aber die Bäckereien in Düsseldorf sind schon cool, diese japanischen Bäcker. Da gibt es schon sehr leckere Sachen, aber ich denke mal, in Japan ist das nochmal eine Stufe oben drüber.
Du kannst es dir nicht vorstellen. Die Snackkultur, wie heißt es nochmal, ich weiß ja nicht, wie viel Monolog ihr noch von mir hören wollt, aber ich könnte da noch stundenlang drüber erzählen. Also die Bäckereien, es gibt so gewisse Bereiche, Japan guckt sich irgendwas an, was sie aus der Welt cool finden, adaptieren das dann und machen es im schlimmsten Fall noch besser als die ursprünglichen Leute, die es erfunden haben. Also da gibt es französische Bäckereien. Also das sind so Fantasienamen dann teilweise. Das ist alles so ein bisschen, wie man das so kennt. Ne? Wir haben auch ganz viele Fotos gemacht von Dingen, die so komische deutsche Namen hatten. Zum Beispiel irgend so ein Restaurant Neumünchen mit so einem Reichsadler, cool. wo ich mir so dachte, so und natürlich meine Lieblingsbar, der Kellerkeller. Der hieß dann nur Kellerkeller. Da haben wir ein Foto von gemacht und die drinnen standen, die Angestellten, haben das gesehen, haben sich voll kaputt gelacht, weil die genau wussten, dass wir Deutsche sind und uns da voll drüber gerade abrollen, dass das wieder so ein dummer Name ist. Weil da wahrscheinlich schon mehrere Leute genau an dieser Stelle standen, um ein Foto zu machen, weil sie es einfach nicht fassen konnten. So, ne? Aber sie nehmen halt irgendeine Sache, die sie gut finden, ne? Wie halt Brioche oder irgendwelche Backwerke oder so und machen dann ihren eigenen Spin da drauf. Und die Sachen sind qualitativ fast immer so geil, dass du dich da reinlegen kannst. Ne? Wir haben da Snacks gegessen und es gibt halt in Japan diese Kombinis, ne? Also diese 24 Stunden geöffneten Supermärkte in Anführungszeichen, also sowas wie bei uns hier an der Tankstelle. Ne? Da kannst du halt alles kriegen, von der Unterhose, Zahnbürste bis über Getränke. Aber du hast das Level an Qualität und an Auswahl noch nicht gesehen, die diese Dinger bieten. Da gibt es 7-Eleven, Lawson's, Family Mart und Minimart. Das sind so die größten, die es da gibt. Und die sind wirklich, du gehst 2 Meter, 7-Eleven. Du gehst weitere 2 Meter, Lawson's. Du gehst weitere 2 Meter und du kannst da Tag und Nacht rein. Du kannst da mit Kreditkarte bezahlen, mit allem. Du kannst da alles. Wir haben da Tag und Nacht haben wir da Sachen rausgezogen, weil die so ein geiles Angebot an Snacks, Zwischenmahlzeiten und auch Getränken haben, das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Das ist eine eigene Kultur und die Leute sind da auch Tag und Nacht davor, da drin, wie auch immer. Das wird halt mega genutzt. Das
ist wahrscheinlich wie New York, sagt man, die Stadt, die niemals schläft, und Tokio ist wahrscheinlich da definitiv nicht anders.
Außer, dass da die U-Bahn um 12 Uhr aufhört zu fahren.
Echt?
Oder die Dings, ja. Deswegen habe ich mir sagen lassen, habe ich auch vorher nicht gewusst, dass besonders in Shibuya, ist ja so die Amüsiermeile. Wenn du da abends trinken gehst und verpasst den letzten Zug, dann säufst du halt die Nacht durch. Und liegst dann halt morgens schlafend in Shibuya auf der Straße, weil du halt deinen Zug verpasst hast. Weil um 12 Uhr ist Feierabend, da kommst du halt nicht mehr weg. Und deswegen ist das halt auch so das Partyviertel, weil die Leute da auch nicht mehr wegkommen. Und dann wird dann einfach weiter gefeiert. Das ist, weil das wusste ich auch
sehr. Die Leute haben dann, auch die Zugführer haben dann Feierabend.
Genau.
Ja, Nachtschicht gibt es, Nachtexpress gibt es da nicht. Ja, wobei, Busse oder sowas?
Nee, Busse auch nicht. Du musst schon ein Taxi nehmen. Da ist wirklich Schicht im Schacht, ne? Also das, wenn du deinen letzten Zug verpasst, dann hängst du da. Dann musst du das aussitzen. Ey, ich meine, es ist halt immer die ganze Nacht, aber der Zug fährt trotzdem nicht. Ich
bin ja echt enttäuscht, wie schlecht Chris meine Überleitung gerade aufgenommen hat, ne?
Ach so, der Feierabend. Ich habe so fasziniert dem Kasten zugehört, weil mich das.
Schreibt doch mal, wir haben nämlich auch gleich Feierabend, aber schreibt doch mal, ob ihr noch mehr hören wollt von Kasten und ob ihr Fragen habt und ob ihr noch mehr von Final Fantasy VII Rebirth hören wollt. Wir würden uns über euer Feedback und natürlich eure Unterstützung freuen, denn ihr wisst, wir bieten das hier alles für euch komplett kostenfrei und zu unserem eigenen. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte.
Zu unserem eigenen Schutz?
Hä? Ja, Spaß. Ich wollte eigentlich Spaß sagen, aber eigentlich ist ja eine Qual, mit euch hier aufzunehmen. Nein, Spaß.
Oh Gott.
Wir machen das wirklich für euch. Und wie gesagt, ihr könnt hier mit einem kostenfreien Klick auf Abonnieren und Bewerten uns extrem unterstützen. Also ja. Tut nicht weh. Klick, 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 klick. In dem Sinne, schreibt uns, wenn ihr mehr wissen wollt. Und ansonsten hören wir uns an gewohnter Stelle auf eurem Endgerät. Bis zum nächsten Mal. Genau,
wir haben nämlich jetzt gleich 12 Uhr. Nein, haben wir nicht. Und dann ist bei uns auch Schicht im Schacht. So. Dann müssen wir Taxi fahren, sonst wollen wir nicht. Tschüss.
In diesem Sinne. Tschüss.